herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir wollen heute einen Rückblick auf die Hinrunde der Fortuna vornehmen und das machen wir in der gewohnten kompletten Viererrunde. Ich bin Lukas und mit mir in der Aufnahme sind der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend aus Berlin. Es ist der 1.1. und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein gesundes und wunderschönes neues Jahr.
Ja, die Frage ist halt auch so ein bisschen, wer eigentlich bescheuerter ist. Wir, die wir uns hier am Neujahrsabend irgendwie noch hinsetzen, um irgendwie diese Folge aufzunehmen und wahrscheinlich irgendwie teilweise noch von gestern ein bisschen angeschlagen sind, oder die Hörer, die sich diese große Freude geben, auf diese wunderschöne Hinserie irgendwie nochmal zurück zu blicken und sich das irgendwie extra nochmal anhören. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Jan, auf jeden Fall schön, dass du dabei bist. Hallo.
Hallo zusammen, frohes Neues. Ja, ich glaube, ich würde sagen, die Bescheuertheit ist der Hörerinnen und Hörer, der sehr geschätzten, hält sich in Grenzen, weil so eine Hinrunden-Rückschau hört man sich vielleicht nochmal an. Bescheuerter wird's, wenn man sich sagt, so einem üblen 0-3 diese Spieltagsfolge anguckt. Also das ist so, jetzt hat man ja so ein bisschen, ne, man ist gesättigt von den Feiertagen, hat vielleicht so ein bisschen Hoffnung auch aufs neue Jahr. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man sich das nochmal zu Gemüte führt. Aber meinen Hut ziehe ich vor denen, die halt bei uns geblieben sind während dieser gesamten Hinrunde. Das ist wirklich eine herausragende Leistung. Das ist vielleicht die Leistung, die Fortuna dieses Jahr hervorgebracht hat, von denen, die quasi auch nach den übelsten Niederlagen immer noch sich den Spieltag reingehört haben.
Ja, wirklich nochmal großen Respekt an die Alleshörer von unserer Seite und bestimmt auch nochmal von der Seite von Moritz. Hallo Moritz, schön auch, dass du dabei bist.
Ja, schönen guten Abend, frohes neues Jahr. Ich wünsche mir und uns allen von Herzen, dass es auch ein besseres Jahr wird als das vergangene. Vor allem, wenn man jetzt auf die Fortuna guckt, haben meine drei Vorredner ja jetzt schon nochmal zusammengefasst, wie eigentlich so die Gefühlslage ist. Und ja, deswegen starten wir, finde ich, zu einem guten Zeitpunkt jetzt in dieser Aufnahme. Mag sein, dass wir noch ein bisschen angeschlagen sind, aber mit einer neuen Hoffnung und einem, ja, vielleicht Energie für ein neues Jahr wollen wir jetzt auch diese Folge begehen. Wir freuen uns, wie schon meine Vorredner angemerkt haben, extrem darüber, dass ihr uns treu geblieben seid und es auch immer noch weiterhin tut, wenn ihr diese Folge hört. Ihr könnt uns nach wie vor auch kontaktieren. Das geht per E-Mail ganz klassisch, exil@fortuna-podcast.de. Das geht aber auch über die einschlägigen Plattformen, sei es Twitter oder Blue Sky, Instagram. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube, das wäre es dann erstmal. Wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über Sterne von euch. Wir freuen uns vor allem, glaube ich, wenn ihr uns weiterempfehlt und Freundinnen und Freunden den Exil-Podcast ans Herz legt. So oder so erstmal vielen Dank fürs Dranbleiben und ja, ein schönes neues Jahr.
Ich habe mir so einen Wein aufgemacht. Ich mache einfach weiter, wo einige vielleicht letzte Nacht aufgehört haben.
Ja, das passt ja auf jeden Fall auch zu dieser Hinrunde. Also sich da vielleicht den ein oder anderen Tropfen irgendwie noch zuzugönnen, um das irgendwie alles aushalten zu müssen, worüber wir heute sprechen. Das ist vielleicht wirklich nicht das Allerverkehrteste, auch wenn wir hier natürlich nicht zu krassem Alkoholkonsum aufrufen wollen. Aber ich glaube, wenn wir uns nochmal daran zurückerinnern, wie wir halt hier im Sommer in die Saison reingegangen sind, mit welchen Hoffnungen und wo wir jetzt hier im Winter stehen, das ist schon eine krasse Diskrepanz und da haben wirklich viele negative Stunden mit der Fortuna irgendwie dazwischen gelegen. Bevor wir jetzt irgendwie gleich wirklich reinstarten, würde mich aber ehrlicherweise erstmal interessieren, haben wir jetzt auch länger hier nicht mehr angesprochen im Podcast, vielleicht auch aus Gründen. Wo steht ihr denn eigentlich bei uns in unserem Tipkick-Spiel, beziehungsweise Tipkick? Das werde ich auch in 1000 Jahren nicht richtig machen. Wo steht ihr denn da? Da bin ich sehr gespannt. Haut doch mal raus. Weil da lief es ja, glaube ich, auch größtenteils eher so gut, wie es halt auch bei der Fortuna in der Liga lief.
Ich würde sagen, ich bin die Fortuna dieses Kick-Tipps. Ich bin 49. irgendwo gerade WD. Aber ich bin nicht Letzter. Tim ist noch schlechter als ich. Und darauf setze ich meine Hoffnung für das kommende Halbjahr. Dass er schlechter bleibt und dass ich noch ein paar andere runterziehe. Weiß aber, oben angreifen werde ich nicht mehr. Da kann sonst noch was passieren. Da können auch die besten Stürmer der Gegner zwischen Kick-Tipper weggehen. Ist vollkommen egal.
Ja. Ich weiß gar nicht genau, ob ich irgendeinen Spieltag nicht getippt habe. Also da habe ich die Übersicht verloren. Ich denke mal, die noch hinter mir stehen, sind Gelegenheitstipper. Von daher würde ich mich mal als Schlusslicht bezeichnen und kann nur besser werden in der Rückrunde.
Ja, wir sind ja ähnlich. Ich bin nicht deutlich vor den anderen irgendwo um Platz 40 herum. Ich habe, glaube ich, einen Spieltag verpasst oder ich weiß es nicht mehr genau, wie es zur Saisonbeginn war. Aber also ich könnte jetzt auch sagen, wahrscheinlich bin ich zu spät eingestiegen, um da jetzt noch anzugreifen. Aber ich gelobe Besserung. Hab auch das Gefühl, ganz ehrlich, es soll jetzt keine große Ausrede sein, aber wenn es bei der Fortuna scheiße läuft, dann schaue ich halt erst recht nicht, was die anderen Mannschaften so machen. Das heißt, viele meiner Tipps sind wirklich komplett ins Blaue hinein, weil ich mir auch ja über weite Strecken der Saison die Tabelle nicht angeguckt habe, weil ich es einfach nicht wissen wollte, bis es jetzt dann irgendwann, wer hat gesagt, ab Spieltag 25 sollte man erst auf die Tabelle gucken.
Lea.
Irgendwann.
Aber ja. Ich weiß nicht, ob es 25 oder doch ein bisschen früher.
Ich weiß es nicht, aber irgendwann wird es dann doch so relevant, wenn man sich dann auf den Abstiegsplätzen aufhält, dass man dann doch die Tabelle leider im Auge haben muss. Aber ich nehme das mal als eine kleine Erklärung dafür an, dass ich so krass abkacke, dass ich mich einfach viel weniger mit der Liga beschäftige, als ich das in anderen Saisons getan habe.
Ich liege immerhin auf Platz 14. Das liegt aber auch daran, dass ich diese gratis Bonuspunkte eingesammelt habe, dadurch, dass Fortuna in der zweiten Pokalrunde ausgeschieden ist. Also es liegt vor allen Dingen daran.
Naja, gut, die sind natürlich auch schon, die denke ich immer so ans Ende der Saison. Aber, okay, gut. Dann haben wir noch vor Weihnachten oder nach Weihnachten, wann haben wir das eigentlich gehört, dass Markus Anfang noch Trainer bleibt? Doch nach Weihnachten, ne? Jo. 28. war's. Darüber werden wir dann, glaube ich, uns nähern, die Antwort, wie wir das finden, wenn wir über die Hinrunde sprechen, über das, was Markus Anfang als Trainer gemacht hat. Und vielleicht auch nochmal, wenn wir dann nach das Fürth-Spiel, spielt sicherlich eine gewisse Rolle dabei. Da kommen wir dann quasi dahin. Und Ähnliches kann man auch sagen, wenn man über den Neuzugang Satoshi Tanaka spricht. Ich habe jetzt extra nochmal geguckt, wie der mit Vornamen heißt, dass ich das nicht das nochmal falsch... Das wird, glaube ich, ein für alle psychologisch brainfuck-mäßige Schwierigkeit, dem guten Satoshi recht zu tun, weil der Nachname ist natürlich mit viel, viel Positivität in Düsseldorf. Vielleicht braucht man das aber auch. Aber ich glaube, über die Kaderstruktur werden wir im weiteren Verlauf auch noch sprechen. Deswegen fangen wir vielleicht da an, wo es anfing, diese Saison. Am Anfang noch unter Daniel Thun. Mit viel Euphorie, mit viel Hoffnung unsererseits, aber auch von vielen anderen. Und wie geht's dann schief? Also was sind dann die Punkte, wo es bricht, dass die Hoffnung dahin geht? Weil selbst das erste Spiel, das ja groß verloren gegen Bielefeld, hat ja noch nicht dazu geführt, dass man dachte, das wird jetzt aber schwierig oder die Euphorie war völlig fehl angebracht, sondern gibt es da vielleicht einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, Moment, hier bricht's gerade was oder Gibt es so eine erste Zeitphase, die man ausmachen kann, eurer Meinung nach, mit Hinblick auf diese Phase unter Daniel Thune noch?
Also, ich sag mal, erste Zweifel von meiner Seite, obwohl ich es da ja wirklich nur aus der Entfernung beobachtet habe, kam bei mir auf nach dem 0-0 gegen Karlsruhe. Also so die ersten zwei Spiele, also beim da hat man gesagt, okay, das muss ich alles noch finden. Hannover war schneller im Finden, trotz Mega-Umbruch. Dann okay, man holt die ersten Punkte in Paderborn, aber dann legt man zu Hause gegen Karlsruhe nicht nach. Also da kam dann so das erste Mal so, vielleicht wird's ja doch keine Saison, wo man um den Aufstieg mitspielt. Aber da habe ich das, wie gesagt, auch gar nicht so eng verfolgt, weil ich ja gerade im Urlaub war. Aber trotzdem war ich da von dem 0-0 erstmal sehr enttäuscht.
Also ich weiß auf jeden Fall, wann, ich weiß noch ziemlich genau, weil ich das hier auch im Podcast geäußert habe, wann ich mein Vertrauen darin verloren habe, dass wir das irgendwie unter Daniel Thune nochmal wirklich hinbekommen. Und das war nach dem 2-1 Auswärtssieg bei Preußen Münster, wo man irgendwie eine Halbzeit komplett hergespielt wurde. Also das war am 5. Spieltag. Und in der zweiten Halbzeit dann irgendwie in 10 Minuten, irgendwie zu in guten 10 Minuten zwei Tore macht, aber eigentlich ansonsten da wirklich kaum eine Schnitte gesehen hat und irgendwie danach relativ klar war für mich und ich glaube ja irgendwie auch insgesamt für große Teile der Fortuna-Szene langsam ja auch immer mehr, dass es wohl irgendwie mit dem Aufstieg wohl nicht so wirklich was wird, weil man es einfach nicht geschafft hat, spielerisch irgendwie nochmal einen Schritt zu machen. Und die Woche da drauf folgt dann eben dieses absolut desolate 0-3 zu Hause gegen Darmstadt und danach war dann ja eigentlich war dann wirklich eigentlich klar, in welche Richtung das geht. Und aber ich fand da eben auch schon in den Wochen davor, ne, also eigentlich in diesen Augustwochen, es bahnte sich dann ja schon irgendwie langsam an, ne? Also ich glaube, wir wollten das natürlich nach diesem 5-1 in Bielefeld noch nicht so richtig wahrhaben. Aber ich glaube, so, es gab vielleicht schon einen Ort irgendwo bei uns, irgendwo im Hinterkopf, wo wir uns da vielleicht schon auch jeder selber mal gefragt haben, so, ist es gut, dass man irgendwie, wenn man sich irgendwie als selbsternannten Aufstiegsfavorit halt irgendwie so positioniert, dass man da am ersten Spieltag so untergeht gegen den Aufsteiger und dass man dann irgendwie gegen Hannover wahrscheinlich Probleme hat. Konnte man sich halt vor diesem Hannover-Spiel dann eben schon denken, aufgrund dessen, wie eben halt der erste Spieltag gelaufen war. Aber und vielleicht eben auch genau, wie Tim das sagt, ne, dass irgendwie dann, glaube ich, spätestens mit diesem vierten Spieltag gegen Karlsruhe, wo du dann irgendwie 4 Punkte hast und zum Zeitgleich hat einfach Hannover nach 4 Spieltagen einfach schon mal 8 Punkte mehr gesammelt. Und ich weiß, dass ich da schon irgendwie auch gedacht habe, okay, an Hannover werden wir wahrscheinlich diese Saison nicht nochmal vorbeikommen. Das heißt, wenn wir aufsteigen wollen, ist eigentlich nur noch ein Platz offen. Und und dann kann man sich ja irgendwie ausrechnen, wie hoch halt diese Wahrscheinlichkeit ist, dass wir ausgerechnet diesen einen Platz halt irgendwie noch bekommen werden. Dass ich meine, dass jetzt Hannover nicht die riesige Runde halt danach mehr gespielt hat, ist irgendwie so das eine. Aber ich glaube, das andere ist, dass ist ja schon eben wirklich klar gewesen, dass wir an Hannover nicht mehr vorbeikommen werden. Das wird auch so sein diese Saison. Und dass es sowieso irgendwie nicht so wahnsinnig viele Mannschaften geben wird, an denen wir noch vorbeikommen werden, ist sowieso nochmal das andere. Aber ich glaube ja, also für mich war es, glaube ich, so das Realisieren, dass es sehr, sehr eng wird mit dem Aufstieg, war, glaube ich, dann eben auch genau, wie Tim es gesagt hat, nach den Augustspielen.
Ja, ich finde jetzt so in der Nachbetrachtung, wenn man sich die Ergebnisse anguckt bis zur Thune-Entlassung, ist man noch mal ein bisschen überrascht, weil die Ergebnisse ja gar nicht so schlecht waren. Also natürlich waren sie schlecht.
Das ist aber auch der Vergleich, aber, der hat mich auch gedacht. Warum hat man den noch mal entlassen? Schon, aber es ist natürlich auch das, was danach kam. Ne?
Ja, genau. Aber ich glaube, dass das große Thema, was uns ja schon die ganze letzte Saison begleitet hat, hat sich dann eben am Anfang dieser Saison einfach wieder gezeigt, ne? Dass wir irgendwie wieder das Gefühl hatten, da funktioniert nichts in der Mannschaft, es gibt keine spielerische Entwicklung, es geht nicht voran. Und ich würde sagen, das ist so ein schleichender Prozess. Lou hat das ja auch schon ausgeführt, dass es sogar ein bisschen ergebnisunabhängig war, weil man einfach den Glauben darin verloren hat, dass Daniel Thune mit dieser Mannschaft wirklich eine Entwicklung hinlegen kann, eine positive. Und das war natürlich dann auch Stück für Stück, sickerte natürlich irgendwie ein, so die Neuzugänge, die wir alle so gehypt haben im Sommer, funktionieren ja irgendwie gar nicht so richtig. Und dann wurde es ja auch irgendwann, schwieriger zu erklären, auch für Kastenmeier, der dann am Mikrofon stand und ja doch auch immer wieder patziger wurde. Und gipfelte dann natürlich in diesem Bochum-Sieg, wo man ja irgendwie so einen wirklichen Arbeitssieg sich da beschert hat, wo ja irgendwie nochmal einfach so eine Hoffnung aufkeimte, bei mir zumindest und bei vielen auch, einfach weil wir Daniel Thune nicht gehen lassen wollten als Menschen. Aber ich glaube, viel aussagekräftiger eben als diese reinen Ergebnisse, die ja durchaus besser sind als das, was danach kam, war eben die Richtung, in die das Ganze ging. So. Und das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, wo man eben die Saison vorher immer mal, ja, irgendwie ergebnistechnisch gegengehalten hat, aber spielerisch ja auch nicht so wirklich, war auch eine schwere Saison, ne? Will ich gar nicht alles Daniel Thune anlasten, aber ich glaube, es war dann irgendwann die Erkenntnis eher, da entwickelt sich nichts mehr, das funktioniert nicht. So, und wer die Schuldigen daran sind, da waren wir ja auch, hatten wir ja auch beziehungsweise ist da unsere Meinung ja auch nicht, dass Daniel Thune allein schuldig an diesem Desaster oder an dieser Nichtentwicklung war. Aber es war einfach ein Fakt. Und ich glaube, das ist einfach so Stück für Stück eingesickert, dass es so nicht weitergeht. Und da ist eben dann dieser Trainerauswurf irgendwie in diesem Fußballgeschäft die erste logische Konsequenz, die man ziehen kann, wenn man weder den Kader verändern kann, noch irgendwelche anderen großen Stellschrauben stellen kann. Also für mich war es einfach ein Prozess, der sehr viel mit dem, was da auf dem Platz und nicht auf der Anzeigetafel zu sehen war, zu tun hatte.
Ja, und aber auch seine Anzeigetafel spielt auch eine Rolle, ne?
Ja, also, aber ich glaube wirklich, wenn du es dir nur mal anguckst, ne, du als Thune geht, das ist nach 8 Spieltagen, da hat man 10 Punkte und 3 Siege auf dem Konto. Den einen in Münster, wie der zustande kommt, habe ich ja gerade schon beschrieben. Und die anderen beiden sind halt ein Spiel in Paderborn, wo man große Teile des Spiels, ich glaube 80 Minuten halt eine Überzahl hat und komplett hergespielt wird, eine Halbzeit lang von Paderborn mindestens. Und das andere ist halt dieses 1-0 in Bochum, was einfach eine unfassbare Energieleistung war, wo man aber halt eigentlich am Ende gar nicht so genau weiß, wie man da halt rausgeht, weil Bochum halt auch einfach total überlegen war, gerade in der zweiten Halbzeit, ne? Also deswegen will ich da schon auch zustimmen. Natürlich liegt es an der Anzeigetafel, aber es geht vor allen Dingen um diese Art und Weise und darum, dass man eigentlich zu dem Zeitpunkt knapp anderthalb Jahre lang eine spielerische Krise halt eigentlich hat und einfach keinen guten Fußball spielt, nie.
Ja, und das ist vielleicht auch etwas, darüber lässt sich dann debattieren, wenn wir über Markus Anfang sprechen. Das würde jetzt Markus Anfang selber wahrscheinlich sehr stark machen, der ja quasi den Großteil seiner Spiele unverdient verloren hat. Aber bei Daniel Thune hat man die Spiele halt sehr verdient verloren. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Und das hat sich auch, da gab es, glaube ich, auch wenig zu diskutieren, sondern es war sehr klar. Und was ihr beiden sagt mit der längere Blick, lässt das erahnen. Man muss vielleicht bei Daniel Thune über diesen längeren Blick sagen, er hat es halt nicht immer also er hat es ab einem gewissen Zeitpunkt in der letzten Saison und vielleicht sogar schon davor, wenn man das sagt, nicht geschafft, die Mannschaft über die Summe der Einzelteile zu entwickeln. Und die Summe der Einzelteile war halt lange halt oben da bei sein ausreichend. Es hat dann halt sehr knapp nicht zum Aufstieg geschafft, als vielleicht auch noch ein bisschen mehr dabei war als Summe der Einzelteile. Das möchte ich jetzt gar nicht, da möchte ich ihm das gar nicht total absprechen. Aber im Hinblick auf die heutige Saison ist ja eigentlich das, wo man ihn entlassen hat, wahrscheinlich der Punkt, wo man sagen muss, jo, das ist mehr oder weniger wahrscheinlich das Ergebnis, dass du unter Daniel Thune über die 34 Spieltage erreichst mit diesem Kader. Er hat einfach Dieser Kader hat einfach gewisse Mängel. Und er ist eben nicht mehr die Kader, die die Fortuna vorher hatte, sondern ist halt vielleicht ein Mittelfeldkader, das halt ein Spektrum von Rang 8 bis Rang 13 aufmacht, könnte man ja sagen. Und da ist natürlich dann eine Trainerveränderung auch vielleicht nicht total aus der Luft gegriffen, weil man sagen kann, vielleicht gibt es aber dann doch noch einen Trainer, der eben etwas mehr rausholt als dieses Spektrum. Und gerade weil es ja auch hintenrum schon so ein bisschen dreute, dass da der Abstieg oder Abstiegsplätze ein Thema werden könnten für die Fortuna, ist es ja natürlich auch nochmal nachvollziehbar. Also ich glaube, keiner von uns war ja auch, selbst jetzt, das muss man ja auch konstatieren, vor dem, was dann danach kam, mit dieser Entlassung irgendwie nicht einverstanden, sondern es war halt angesichts der anderthalb Jahre vorher irgendwie ganz nachvollziehbar.
Ja, und ich erinnere mich ja auch, dass wir auf jeden Fall auch ziemlich früh, also ich glaube auch schon im September auf jeden Fall darüber gesprochen haben, dass diese Art und Weise, wie sich diese spielerische Krise eben präsentiert, also als man wirklich noch im Mittelfeld stand, dass wir da schon auch das Thema Abstieg in den Mund genommen haben und als und spätestens dann Anfang Oktober Anfang nee, also ich glaube wirklich sogar früher, spätestens nach diesem Darmstadt-Spiel Ende September haben wir wirklich dann eben auch schon drüber geredet, dass es wirklich ein Thema werden kann und auch dann im ganzen Zusammenhang mit dieser Zeit, als es dann eben um die Tune-Entlassung geht, dass der Auswärtssieg in Bochum und dann aber eben dann wieder darauf die folgende erneute Niederlage zu Hause gegen Nürnberg, was dann eben zur Entlassung führt. Wir haben in dieser Zeit drüber geredet, dass es wirklich das Potenzial gibt, dass man da unten reinrutschen kann und dass das wirklich ein Thema werden kann. Und das passiert ja dann eben auch. Das galt ja nicht nur jetzt für unseren Podcast, sondern das war ja schon auch in größeren Teilen des Fanlagers irgendwie immer mal wieder zu hören, zu lesen, dass es wirklich ein Thema werden kann mit dem Abstieg, als halt irgendwie Klaus Allofs da sich dann irgendwie Ende Oktober noch hinstellt und halt darüber redet, dass halt der Aufstieg vielleicht am Ende der Saison nochmal durchaus aufs Tableau gebracht werden kann. Aber da war ja eigentlich schon längst klar, dass das halt völlig, völlig utopisch ist.
Ich würde fast noch sagen, wir haben irgendwie natürlich auch sehr, sehr viel über den Kader gesprochen in dieser Zeit, so, ne? Und vielleicht dann eben mit dieser Erkenntnis, dass Daniel Thune, aus welchen Gründen auch immer, es nicht geschafft hat, mit diesem Kader eben diesen großen Schritt Richtung Aufstieg zu gehen, was gegebenenfalls noch nicht mal Daniel Thunes Schuld ist, wie vorhin schon gesagt. Da haben wir dann wirklich auch frühzeitig, glaube ich, schon, weswegen wir auch darüber gesprochen haben, eben das Thema gehabt, so, okay, jetzt ist es irgendwie schlecht gelaufen. Und dieser Kader hat eben eine ganz andere Ausrichtung, also so von den Leuten, ne, von den Einzelteilen. Da sind Leute geholt worden und denen wurde mehr oder weniger, was heißt versprochen, aber denen wurde wahrscheinlich gesagt, wir wollen oben angreifen, wenn man das so öffentlich auch breit macht. So. Und da war dann, glaube ich, auch einfach die Angst, dass, wenn das mit Thune immer weiter mittelmäßig und schlecht läuft, dass eben diese Einzelspieler auch noch immer schlechter werden, weil es einfach gar nicht in die Richtung geht, in die sie sich irgendwie gedacht haben und dass deswegen so eine Reißleine auch einfach einen neuen Impuls setzen kann, den man unbedingt braucht, um diese Mannschaft aus dem Zustand, in dem sie sich befand, irgendwie zu befreien.
Und in welchem Zustand befand sich diese Mannschaft? Da kann man ja mal drüber reden, was das irgendwie auf dem Feld hieß. Die Mannschaft stand tief, hat irgendwie wenig Energie und Pressing ausgestrahlt, was dann ja nach dem Markus Anfang anfing und diese Schnipsel, die dann alle mit viel Hoffnung verbunden haben, wir machen jetzt ja alles im Vollsprint, das war ja eine Reaktion auf das, was man von der Fortuna sah. Es gab keinen Weg nach vorne unter Thune. Das wird sich auch nicht viel verbessern, aber darüber reden wir gleich. Das, was Thune immer ausgemacht hat und bei der Fortuna waren die starken Außen. Das war letzte Saison schon nicht da. Dann hat man halt neue Spieler geholt und die Außen waren nach wie vor nicht eingebunden wegen Verletzungen, wegen die Spieler bringen nicht das auf das Brett, was man von ihnen erwartet hat. und bekommen dann vielleicht auch nicht die Bälle außen, die sie bekommen sollten, weil es im Mittelfeld irgendwie keinen gibt, der das füttern kann und der da irgendwie einen Impact hat, was die Offensive angeht und defensiv eben auch Schwächen aufweist, was eben letzte Saison auch schon zu sehen war, der vorige Saison. Wobei ich da, darüber können wir gerne nochmal reden, schon irgendwie da gewisse positive Dinge auch sehen kann. Also das ist ja, glaube ich, etwas, wo man sagen kann, wenn man da die Tune verteidigt, letzte Saison hatte er den Kader nicht, den er für die Art und Weise, wie er bei der Fortuna erfolgreich war und ja auch vorher beim HSV lange gut oben dabei war, gezeigt hat. Und man glaubte eben, das war ja auch Teil der Euphorie, dass die neuen Spieler, die da anfangen würden, Rasmussen, Raimund und so weiter und so fort, es wurde ja auf den Außenbahnen wahnsinnig dazu verpflichtet, außer halt in der Defensive, darüber ist das ist sicherlich auch sehr wichtig, dass die Spieler da irgendwie entweder verletzt waren oder hinter ihrem Karriere hochs weit hinterherlaufen oder liefen. Und deshalb kann man sagen, der Kader war natürlich auch dahin nicht das, was Tune hätte brauchen können. Und die Zeit danach ist ja irgendwie, was den Leumund von Daniel Tune angeht, quasi das Beste, was ihm passieren konnte. Weil er kann jetzt nun auch mit einerlei Berechtigung sagen, ja, seht ihr, der Kader war eben so schlecht, da kann man nicht viel mehr rausholen. Ich möchte aber trotzdem nochmal darauf hinweisen, wie verdient diese Niederlagen waren. Und es war eben, also man darf da Daniel Tune auch nicht rausrechnen.
Nee, die finde ich nämlich auch, die schlechtesten Spiele diese Saison haben wir unter Daniel Tune gemacht.
Ja, ganz, ganz sicher. Genau, das ist, glaube ich, wichtig zu konstatieren.
Ja, und man, ja auch man muss Thema, halt auch schon nochmal sagen, finde ich, dass halt irgendwie auch Daniel Tune eben nicht geschafft hat, eben diesen nächsten Schritt zu machen, weil warum waren wir denn halt alle so unglaublich angezündet, weil man halt gesagt hat und das ja auch wirklich sehr, sehr offen kommuniziert hat, im Sommer, wir wollen einen anderen Fußball spielen als letzte Saison und wir wollen auch einen anderen Fußball spielen als in den ganzen Jahren unter Daniel Tune bisher. Also wir wollen nämlich wirklich vorne attackieren, wir wollen richtig giftig sein, wir wollen hohe Ballgewinne haben und das hat ja einfach ab dem allerersten Moment nicht funktioniert. So, das sah in Bielefeld ja irgendwie noch ganz gut aus, eine Halbzeit lang, diese berühmte Halbzeit lang. Aber auch da, ne, war Bielefeld ja irgendwie schon feldüberlegen, hatte irgendwie mehr Chancen. Wir hatten vielleicht irgendwie die zwei, drei tödlicheren Chancen letztendlich, aber es ist halt eben auch nicht mehr gewesen. Aber sonst haben wir das ja wirklich einfach gar nicht umsetzen können, dass wir wirklich vorne draufgehen, dass wir als Einheit irgendwie nach vorne vernünftig verschieben, sondern es gab einfach immer Lücken, es hat nicht gepasst, so dass ja Daniel Tune dann halt irgendwann und da kam halt eben dieser Unmut, glaube ich, eben auch so früh schon her, Anfang September, dass Daniel Tune halt wieder dazu zurückgegangen ist, so zu spielen, wie halt diese ganze zähe letzte Saison. Und da kam, das ist eben der Grund gewesen, warum man halt eben so früh an ihm gezweifelt hat, auch als die Ergebnisse zwar nicht gut, aber zumindest in An- und Abführung noch irgendwo in Ordnung waren.
Naja, man kann ja trotzdem sagen, ein bisschen mit Recht. Also er hat ja selber zu seiner Verteidigung auch immer wieder gesagt, ja, die Jungs, die brauchen gerade Zeit. So, da ist nichts eingespielt. Es gab einen riesen Umbruch und die brauchen ihre Zeit, um sich irgendwie da zurechtzufinden. Deswegen, ja, ist vielleicht die Frage, ob ein Fehler von Tune doch war, so früh diese guten Vorsätze für die neue Saison quasi wieder über Bord zu werfen. Oder es war wirklich einfach, es geht nicht anders. Und dann hat er ja auch ein paar Siege geholt. Aber dass es so schnell gescheitert ist, das war schon krass. Aber vielleicht hat er als Fachmann auch einfach gesehen, okay, das geht so nicht. So, ich kriege einen Rasmussen nicht dazu, hier so zu pressen, oder beziehungsweise habe ich wieder keine Außenverteidiger, ich weiß gar nicht mehr, ganz am Anfang, gut, Lenz gab es ja noch nie quasi, so, das kriegen wir nicht hin, so, das funktioniert jetzt gerade nicht. Und dann musste man irgendwie wieder zurückgreifen auf Sachen, die vielleicht ein bisschen erfolgsversprechender waren.
Ja, was ja auch ein bisschen noch hinzukam, was wir da, glaube ich, bisher noch nicht angesprochen haben, was damals so diskutiert wurde, ist, dass man die Spiele auch und die Gegentore auch oft hinten raus verloren hat. Also man es erschien manchmal so, Und da kam schon die Diskussion auf, ob die Mannschaft eigentlich überhaupt fit genug sei für 90 Minuten. Und man dann immer, ich glaube, das war auch bei der Antrittspressekonferenz von Markus Anfang, sein Horn, in das er geblasen hat, irgendwie, dass er gesagt hat, wir können nicht, weil einige Spieler nicht fit für 90 Minuten sind, schon drei Wechsel fest einplanen. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, also das geht auch so ein bisschen in Richtung dieser Kontinuität, dass wir müssen hier jede Menge aushalten, Fußball, war es ja schon so, dass tatsächlich man viele Spiele und viele Gegentore nach der 60. Minute verloren hat und gefressen hat. Und da es auch gut war, dass man nach dem Spiel gegen Nürnberg, wo man ja kurz vor Schluss noch das 2-2 macht und dann das ganze 2-3 verliert, reagiert hat, damit dann auch in der Länderspielpause eine Zeit war, für den Neuen die Mannschaft kennenzulernen und gegebenenfalls auch an bestimmten Stellschrauben zu arbeiten. Also das Fitness-Thema, das war ja auch noch ein ganz großes.
Ja, und ich finde halt das, was ihr sagt, ist, Frage ist, das sind so Themen, die man, wo man halt viel spekulieren kann, aber wenig Greifbares zur Hand hat, was aber, glaube ich, schon überlegenswert ist. Also das, was Lou gesagt hat mit dem, was Tune quasi vor der Saison gesagt hat, was wie man spielen will, das bekommen ja nicht nur wir mit, sondern das bekommen auch die Spieler mit. Und wenn sie dann aber feststellen, okay, es stottert ein wenig beim Start, ja, um das mal vorsichtig zu sagen, gegen Bielefeld, kriegt man die rote Karte in der ersten Halbzeit, okay, nicht ideal. Gegen Hannover, da kann man auch noch drüber reden. Naja, läuft vielleicht. Aber Tune hat eben sehr schnell, was du so gesagt hast, Moritz, eben diese Bremse eingezogen und gesagt, ich unterbreche diese Entwicklung und gehe quasi auf Nummer sicher, mehr oder weniger. Und dann kommt eben aber das auch mit dem Spiel, was Tim sagt, dann ist man in so einer Spirale. Die Spieler erwarten was anderes, weil ihnen auch etwas anderes gesagt worden ist, nicht nur von Alois und Weber, sondern auch vom Trainer vielleicht selbst, was er auch uns gesagt hat. Und man stellt fest, warum, also wir sind nicht mutig und wir spielen dem nicht entsprechend, sondern wir ziehen uns jetzt sehr, sehr stark zurück. Und trotzdem entsteht da keine Stabilität daraus, sondern man kassiert einfach ständig Tore. Die ganzen Probleme, die man letzte Saison hatte, sind nochmal gesteigert. Auch wegen sicherlich individueller Schwächen, weil man da auf der Innenverteidigerposition mit Jasper Dahlan schnell einen Spieler geholt hat, der lange Zeit nicht auf dem individuellen Niveau war, das er gebraucht hätte, um die Fortuna stärker zu unterstützen. Die Außenverteidigerpositionen, die stark geschwächt sind, wo eben viel über die Außen ging beim Gegner. Das sind also Punkte, die zu bedenken sind, und es ist natürlich auch müßig, darüber nachzudenken, weil wir können keine parallele Story hier nachprüfen. Was wäre gewesen, wenn Daniel Tune einfach mutig gewesen wäre und weiter an diesem Plan, der vielleicht vor der Saison existiert hätte, weitergespielt hätte? Es ist auch deswegen muss ich, weil Daniel Tune einfach so ein Typ nicht ist. Er ist halt einfach keiner. Es ist eigentlich auf der Hand liegend, dass, wenn es nicht klappt, dass er erstmal eine Bremse einzieht und sagt, so nicht. Dafür ist er einfach nicht der Trainer, und das hat er immer wieder gezeigt, dass er eben da abwartend ist, vielleicht zu lange wartet und so weiter und so fort. Die Bilder von ihm an der Seitenlinie mag man da vor dem inneren Auge haben. Dafür steht auch vielleicht diese Saison so ein bisschen, eben, dass er eben nicht über seinen eigenen Schatten springen konnte. Und es hätte ja auch immer noch mal schief gehen können, ne? Also auch das ist klar. Aber ich glaube, das steht so ein bisschen über dieser Daniel Tune Zeit. Verfehlte Kommunikation, schlechter Kader und dann halt eben auch ein zu schneller Abbruch eines nie vielleicht richtig gestarteten Experimentes. Ja.
Ja. Finde ich auch nochmal eine gute, ich finde das eine gute Zusammenfassung, die du da gerade nochmal gegeben hast, Jan. Sollen wir in den nächsten Teil der Saison übergehen oder wollt ihr noch was sagen, außer dass wir immer noch Daniel Tune sehr vermissen im Verein?
Ja, ich würde auch vorschlagen, wir ziehen da nochmal einen virtuellen Strich hinter die Daniel-Tune-Zeit und widmen uns dann eben der neuen Zeit. Und ja, wer hätte es ahnen können, bis dahin lief es schlecht und ab da wird es dann noch viel schlechter. Die Fortuna verpflichtet Markus Anfang und ja, und es geht dann eben los mit zwei Ligaspielen und einem Pokalspiel, die halt alle in den Sand gesetzt werden. Allerdings gibt es da halt schon irgendwie einen kleinen Positivtrend zu sehen in diesen Spielen. Also ich glaube, dass das erste Spiel gegen Braunschweig, natürlich wieder zu Hause, eine weitere Heimniederlage, das war schon absolut peak-ernüchternd. Und mit Sicherheit irgendwie auch, glaube ich, ein Spiel, wenn man das irgendwie besser gestaltet, dann das wäre nochmal genau wie diese gelb-rote Karte von Oberdorf in Bielefeld, irgendwie so ein Moment, wo ich auch einfach gerne einmal das Paralleluniversum sehen würde. Aber ist natürlich völlig hinfällig, weil man es eben in der Realität nicht schafft, irgendwie in diesem Spiel was mitzunehmen. Und ja, ist dann die Woche drauf in Berlin ein Spiel, wo man auch eigentlich vielleicht jetzt nicht so überlegen ist von den Chancen her, wie jetzt letztens gegen Elversberg, aber trotzdem ein Spiel, was man eigentlich gewinnen muss, wo man auf jeden Fall irgendwas mitnehmen muss und man kriegt dann irgendwie dieses Last-Minute-Tor und ja, dann eben dieses Pokalspiel dann eben noch gegen Freiburg, was uns, glaube ich, auch noch ganz gut in Erinnerung ist, wo man halt eben nach 3-4 Minuten halt 0-2 zurückliegt und einfach völlig, völlig fassungslos ist und dann aber eigentlich ab da, weil Freiburg sich zurückspielt, ein gutes Spiel abliefert und eigentlich das erste Mal in der ganzen Saison und wirklich das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit einfach mal ein Spiel bestimmt und dominiert, auch wenn, also zumindest quasi auf der Vorderbühne, sage ich mal, auf der Hinterbühne ist natürlich immer noch, ist es einfach Freiburg, die natürlich auch irgendwie 2-0 in Führung liegen und nur das tun, was nötig ist, aber wir erleben trotzdem in diesem Spiel das erste Mal die Fortuna als die Mannschaft, die agiert, die mit dem Ball versucht, etwas zu kreieren, die etwas riskiert und dabei wirklich eben teilweise richtig gut aussieht.
Ja, das ist richtig. Das sind aber auch diese, also das zieht sich durch diese Markus-Anfang-Zeit, die Niederlagen, die dann halt zum Teil besser aussehen, als das unter Daniel Thune der Fall war. Aber so richtig konstant ist es halt nicht. Ne? Also man, ja, wie soll man das jetzt, also das ist, mir fällt es tatsächlich schwer, das so zu fassen, weil wenn ich so über auf diese ganze Markus-Anfang-Zeit schaue, auf alle Spiele, dann kann ich sagen, ja, da gibt es durchaus eben dieses Rhetorik von Anfang, der jetzt, wenn man alle Spitzen und seine Markus-Anfangigkeit da rausrechnet, zu sagen, na ja, aber sie waren jetzt immer nicht so schlecht und hatten dann halt auch eben ein paar Spiele, wo wir irgendwie unglücklich verloren hatten und so weiter und so fort. Dann würde ich das schon auch sagen, dass das stimmt. Ja, also das spielt sicherlich bei der Entscheidung von Mislintat dann Anfang da zu behalten eine ganz große Rolle. Es gibt aber eben auch diese völlig merkwürdigen Siege gegen Magdeburg, was einfach nicht unbedingt gerechtfertigt war, dass man da gewinnt. Das spiegelt so ein bisschen diese Siege gegen Thune, mit Thune wieder und halt auch so Spiele gegen Dresden, wo man einfach grottenschlecht war. Und gegen Schalke, klar, okay, das hat auch eine eigene Geschichte dann, dieses 0-2. Aber mir fällt es sehr, sehr schwer, diese Markus-Anfang-Zeit wirklich zu fassen, obwohl sie ja gar nicht so kurz ist. Aber weil ich halt auch nicht, weil es auch, glaube ich, am Ende mit der Entscheidung Anfang zu behalten, das ist eine ganz wichtige Entscheidung, wie man dazu steht, sportlich, wie man diese Phase fasst. Und mir gelingt es irgendwie nicht so richtig gut, da einen Griff drauf zu bekommen. Also bewerte ich einfach Dresden mehr und diese Spiele gegen Magdeburg? Oder ist es halt einfach insgesamt dieses knappe Verlieren, was aber am Ende auch dazu führt, dass man halt irgendwie unten steht, ne? Also glaubt man daran jetzt quasi, dass die Zahlen, die zu sehen sind, Also das ist halt quasi, die Fortuna unterperformt hat unter Markus Anfang. Dafür gibt es ja Indizien. Ja, das will ich gar nicht sagen. Oder glaubt man einfach, das ist schon irgendwo auch ein Spiegel dessen, die Tabelle und die Punkte, das, was Markus Anfang uns da präsentiert hat als neuer Trainer und was auch dieser Kader vielleicht ohne Trainer auch nicht in der Lage ist zu tun.
Also wir hatten ja am Anfang schon mal das Thema Tabelle kurz angesprochen. Ich würde mal sagen, du hast es ja richtig gesagt, es sind so Spiele wie in Berlin da, aber auch Spiele gegen Magdeburg. Die Frage ist, genau, hat man diese Punktzahl am Ende verdient? Ich denke mal, der ein oder andere Punkt mehr hätte es schon von den gezeigten engen Spielen meiner Meinung nach sein dürfen, aus den Anfangsspielen. Man gibt die Spiele nicht mehr so komplett raus aus der Hand. Also so ein 0-3 wie gegen Darmstadt, glaube ich, passiert einem einfach nicht mehr, weil man bis zur 90. Minute, auch wenn man zurückliegt, halt am Spiel dran bleibt und an sich glaubt. Also das finde ich schon, ist eine Verbesserung. Also dieser Moment, man kriegt ein Gegentor Richtung Ende des Spiels und die Köpfe gehen nach unten und man kriegt noch ein zweites und drittes. Das habe ich jetzt länger nicht mehr so gesehen, aber einen überzeugenden Sieg. Vielleicht sprechen wir am Ende nochmal über das letzte Spiel jetzt der Hinrunde, aber einen wirklich überzeugenden Sieg hab ich auch nicht gesehen. Von daher ist es nach wie vor, glaube ich, abhängig davon, wie man diesen Kader bewertet, um auch die Arbeit, die jetzt Markus Anfang gemacht hat, bewertet. Ich würde mal sagen, dass man gegen Elversberg und Schalke so gut mitgehalten hat, das zeigt ja schon, wie eng auch diese Liga ist, und für mich spiegelt das eher die zweite Liga wider, die Ergebnisse ab Platz 9 und natürlich die Fortuna da drinne, dass es einfach eine unglaublich enge Liga ist, in der jeder jeden zu schlagen imstande ist und die Fortuna da jetzt auch für sich die Möglichkeiten sieht, jedes Spiel auf seine Seite zu ziehen. Und das finde ich erstmal ist eine klare Verbesserung gegenüber manchen Spielen, die wir ganz am Anfang der Saison gesehen haben.
Ja, ich würde noch darauf hinweisen, dass dann bei der Verpflichtung von Markus Anfang nochmal verlautbart wurde, man müsse sich jetzt stabilisieren und dann könnte man ja gucken, ob man nochmal oben angreift. War zu dem Zeitpunkt ja wirklich eine sehr absurde Aussage. Ja, und vielleicht ist es ein ganz guter Vergleich mit dem, was wir gerade bei Daniel Thune festgestellt haben, wenn du dann die Blaupause drüber legst, was hat Markus Anfang gemacht? Also er hat ja schon irgendwie versucht, eine höhere Intensität reinzubekommen. So, da geht's für mich ganz viel drum, dass es offensichtlich einfach eher ein Problem, also ich weiß nicht, ob zwischen Daniel Thune und der Mannschaft oder Teilen der Mannschaft oder einzelnen Spielern, da sind wir wieder bei den Einzelteilen, so, dass da einfach was nicht geklappt hat. Und dann ist ja die große Hoffnung, jetzt kommt ein neuer Trainer und das gibt einen Impact und alles wird irgendwie nochmal durchgemischt. Und dann ja kann man auch wieder eine neue Mannschaft quasi finden. Und über die Zeit, also Markus Anfang stellt ja dann so ein bisschen seine Startformation um, versucht eben schon auch das, was hier alles im Sprint und so, versucht schon auch eine höhere Intensität auf den Platz zu bringen. Und das gelingt dann, wie ihr gerade schon erzählt habt, ja schon hin und wieder. Und man fragt sich dann irgendwann, wie lange hält man das durch quasi? Weil, und das würde ich jetzt quasi positiv über Markus Anfang sagen, ich habe das Gefühl, er hat versucht, da seinen Stiefel durchzuziehen. Ne, so natürlich hat er mal gewechselt und so, aber ich habe das Gefühl, die Spiele waren eher ähnlich, also war ja selten, ich erinnere mich gerade nicht, war das erst gegen Fürth, dass man dann wirklich auch hoch mal den Gegner angegangen ist und so, aber man hat ja trotzdem immer aus einer so Grundordnung, die etwas offensiver war als die von Daniel Thune, aber es gab jetzt auch kein hohes Angriffspressing, Man hat eben diesen Kniff, diesen linken Innenverteidiger vor allem, also Kenneth Schmidt, immer mal hochzuziehen, um da irgendwie weitere Anspielstationen zu haben. Man nimmt Florian Kastenmeier deutlich raus aus dem Spiel, der ja vorher eine sehr, sehr wichtige Rolle hatte. Und die Ergebnisse stimmen halt trotzdem nicht. Und da würde ich jetzt, ja, um es positiv zu formulieren, könnte man sagen, davon hat sich Markus Anfang quasi nicht beirren lassen. Die große Angst, fand ich, war bei mir vor allem damals so gut, wie lange macht man das halt mit, wenn man halt jetzt merkt, okay, jetzt ging ein Ruck durch die Mannschaft, beziehungsweise er schafft es schon, da irgendwie mehr Körner rauszuholen und trotzdem sind die Ergebnisse immer so schlecht, da hatte ich einfach Sorge, dass es dann irgendwann wirklich komplett zusammenbricht. So, dass man ja dann wirklich einfach nur noch denkt, okay, nee, jetzt haben wir es versucht, jetzt haben wir uns den Arsch aufgerissen, können uns also auch persönlich nicht mehr so viel vorwerfen lassen und wir verlieren trotzdem immer. Ist ja scheißegal, ob wir besser aussehen als der Gegner. Und ja, das zieht, finde ich, Markus Anfang eigentlich durch. Es kommt dann später Schinter Appelkamp wieder zurück, was ja irgendwie auch krass ist. Der ist ja am Anfang irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ja, das mündet dann eben in dieser deutlichen spielerischen Verbesserung, die wir dann gegen Ende eben dieser Hinrunde sehen. Ja, erstmal so viel.
Ja, der Dezember, ne? Also da, wo Appelkamp auch wieder dabei ist, kommt es zu zwei Spielen, wo man spielerisch deutlich verbessert auftritt, meiner Meinung nach, aber sich nicht belohnt und kein Tor macht. Und dann halt dem abschließenden Sieg gegen Fürth, der eher unermesslich wichtig war, wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie schlecht die Ergebnisse in den Wochen zuvor waren.
Ich frage mich ja, ob das Spielerische besser, also woran liegt das? Und ob es nicht einfach der Muslia-Faktor ist? Also, dass es Anfang besser gelingt, Muslia ins Spiel einzubinden und dessen Qualitäten eher aufscheinen zu lassen? Denn wir erinnern uns an sehr viele Gelegenheiten, wo Muslia halt vor dem Tor war, wo er halt, ich sag mal vorsichtig, 1 bis 2 Tore mehr machen hätte können, aufgrund seiner Fähigkeiten, aufgrund der Positionierung, wie er diesen Ball bekommt und so weiter und so fort. Und dann wäre das eben vielleicht auch, wie er sagt, der Lohn gewesen für eine Verbesserung. Und ich würde auch nach der Erfahrung unter Daniel Thune sagen, das wäre auch etwas, wenn das gelingt, quasi einen so individuell starken Spieler wie Muslia in Situationen zu bringen, wo er diese Stärken ausspielen kann, halt einfach auch schon so ein großer Faustpfand für die Rückrunde, dass ich auch damit einhergehen würde, ja, dann lässt man Markus Anfang eben weitermachen. Das ist ja so nähere ich mich dem. Über Appelkamp können wir auch gleich nochmal sprechen, aber ich glaube, es gibt eben noch einen weiteren Faktor, der eben dafür sorgt, dass der Fußball unter Anfang ein bisschen besser aussieht und immer noch offensiv zu wünschen übrig lässt in einigen Punkten, aber nicht so ganz katastrophal war wie vorher. Weil wenn man sich überlegt, warum steht die Fortuna da hinten? Ja, die Gegentore sind nicht gut, das sind auch zu viele, aber die Fortuna schafft es einfach nicht, Tore zu schießen. Sie schafft es nicht mal aufs Tor zu schießen. Sie schießt relativ mittelfeldmäßig Richtung Tor, aber ganz, 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 ganz schlecht aufs Tor. Ja, das ist ein Riesenproblem. Und dass das besser wird in der letzten Zeit, das ist, glaube ich, schon mal wichtig, wenn man Schüsse aufs Tor hinbekommt, dann können die auch irgendwann ins Tor gehen. Das ist schon mal, glaube ich, nicht ganz unrelevant. Ich glaube aber noch, der zweite Faktor ist, was für Spieler hat Markus Anfang zur Verfügung und wie funktionieren die im Zusammenspiel? Die Außenverteidiger sind immer noch ein gewisses Fragezeichen und auch ein großes Fragezeichen. Da wäre, glaube ich, viel gewonnen, wenn man da irgendwie Antworten drauf findet in der Richtung der Rückrunde. Aber was ich glaube, was eben auch ganz wichtig sein kann, das ist, dass man neben El Azouzi einen Spieler hinstellt, der eben ihn komplementiert. Also El Azouzi ist vielleicht nicht der Unterschiedsspieler, den man sich erhoffen wollte Anfang der Saison, aber er ist immer noch der Spieler, der mit Abstand die meisten Balleroberungen hat, die meisten Tacklings führt, die meisten Kilometer läuft. Und ich glaube, für das Spiel der Fortuna in den letzten Wochen und auch für das, was jetzt folgt, denn wir sind ja quasi schon so ein bisschen, denkt man die Zukunft ja mit, ist es eben wichtig, dass man jemanden neben Azouzi stellt, der ihm da ergänzen kann. Azouzi alleine richtet es nicht. Und da braucht man jemanden, der eben da den Mut hat, eben das, was Azouzi abdeckt, eben zu ergänzen. Und das hat Suso in diesen Spielen, die wir jetzt eben hier schon besprechen, wo es ein bisschen besser war, wo man schon auch spielerisch mehr Akzente hat, hat er das gemacht, meines Erachtens nach. Nicht perfekt, noch nicht so, wie man sich das wünschen würde, wenn es darum geht, oben mitzuspielen. Aber für untenrum reicht es vielleicht auch ein bisschen. Ja, also jemanden, der halt dann offensiver mehr macht, der sich halt mehr traut, der vorne reingeht und eben die Bälle, die Azouzi abfängt, auch noch zu verarbeiten weiß. Und der nächste Spieler, auf den es zu schauen gilt, und man braucht ja als Fortuna-Fan nicht viel, um glücklich zu sein, und ich habe beim Fürth-Spiel gemerkt, ich brauche eigentlich nur geile Schinter-Appelkamp-Pässe in die Offensive. Und das wäre der nächste, der mir da einfallen würde, oder die nächste Position, die mir einfallen würde, die eben diesen Al-Azouzi-Faktor komplementieren könnte. Und auch komplementiert hat, zum Beispiel gegen Fürth. Das ist etwas, was ich da ganz stark gesehen habe.
Noch kurz eine Ergänzung zum Sportlichen geben, dass es unter Markus Anfang immer wieder und zuletzt auch vermehrt überhaupt zu diesen Situationen kommt, dass Schinter Appelkamp geile Pässe spielen kann, liegt auch daran, dass man ein bisschen die Laufwege angepasst hat. Und ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, dass man eben seinen Stiefel durchfährt von Markus Anfang, aber auch, dass man da mehr Wert drauf legt, dass es wirklich tiefe Laufwege gibt. Das war jetzt zuletzt auch Rasmussen, aber so es gibt einfach Läufe hinter die Kette. Das hat halt letzte Saison noch Kownacki gemacht, zumindest immer mal wieder, und da aber ja auch schon kaum jemand. Und das war eben in dieser Saison überhaupt kein Faktor, auch wenn ich überhaupt nicht Cedric Itten da als kritisieren möchte, sondern ich glaube, es war eher wirklich auch so ein taktisches Ding. Das ist ja quasi unter Daniel Thun nicht passiert, dass man irgendwie versucht hat, wirklich hinter die Kette zu kommen oder Löcher zu reißen, indem man Laufwege angeboten hat. Und das wird deutlich besser, und da gibt es dann eben auch Gelegenheiten für gute Pässe. Und wenn du dann wie Suso jemanden hast, der sich eben, der vielleicht auch nicht dieses Gepäck mit sich trägt, der jetzt frei aufspielen kann, dann kann das irgendwie so, dann kann das halt eine positive Entwicklung einfach sein.
Aber da würde ich halt den Stiefel runterspielen, und das würde ich halt noch unter Fragezeichen stellen, weil zu Markus Anfang gehört nämlich auch, Wechsel vorzunehmen, die diesen Stiefel eben ausziehen.
Ja, also, okay, mit den Wechseln ist nochmal das In-Gaming,
Da kann man auch nochmal drüber nachdenken, ob das so klug ist. Da wird das Fürth-Spiel nämlich auch so Fragezeichen nochmal aufgeworfen, was das angeht. Aber Lou, willst du noch
einwerfen? Ja, also ich wollte auch wirklich nur nochmal betonen, wie wichtig, glaube ich, jetzt gerade auch in dieser Anfangszeit, das Thema Selbstvertrauen, glaube ich, ist in meinen Augen. Und dass das wirklich, glaube ich, auch letztendlich der entscheidende Punkt ist, warum sich jetzt Mislintat auch dazu entschieden hat, mit Anfang eben weiterzumachen. Ne? Weil ich glaube, Jan, du hast das ja wirklich sehr, sehr gut ausgeführt, was das mit so einer Mannschaft machen kann, der du am Anfang der Saison sagst, wir wollen hier oben mitspielen, wir wollen um den Aufstieg mitspielen oder sogar aufsteigen, dass du einfach sehr, sehr viele Spieler ja auch neu holst und denen genau die mit diesem Versprechen halt eben nach Düsseldorf lotsen kannst. Und das haben wir dann eben auch gesehen, dass dann eigentlich ab dem Moment, wo Tune wieder auf seine alte Spielweise zurückgeht, wo man halt einfach tief hinten drin steht und dieses berühmte Aushalten müssen eben wieder versucht durchzuführen, um damit zum Erfolg zu kommen, dass eben da super viele Spieler in persönliches Loch fallen. Und da würde ich auch wirklich nochmal daran erinnern, was wir dafür über einen langen Zeitraum, den ganzen Herbst über, was wir dafür technische Fehler gesehen haben. Ich habe so ganz exemplarisch, also das zieht sich halt durch die ganze Mannschaft durch, bei diesen Sachen Ball stoppen und gerade aber auch Ball passen mit der richtigen Schärfe. Und ich glaube, exemplarisch kann man da, glaube ich, Muslija ganz gut rausziehen, der in den ersten Wochen unter Tune wirklich ein richtiger Unterschiedsspieler ist, mit seinen Standards, die halt richtig gut und scharf kommen, aber eben auch, was er ansonsten auf dem Feld zeigt. Das ist dann auf einmal wirklich komplett verschwunden. Der spielt wirklich absolut erbärmliche Ecken, wo er halt irgendwie nicht die Ecke über die Kniehöhe vom ersten Verteidiger drüber geschlagen bekommt. Aber das stabilisiert sich dann halt auch nach und nach wieder bis zu dem Punkt, wo jetzt halt Muslija in den letzten Wochen auch immer mal wieder mehr gute Momente als schlechte Momente hat. Und das gilt halt eben für große Teile der Fortuna. Und das hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass man eben vielleicht so junge, unbekümmerte Leute wie Suso mit reinnimmt, dass halt irgendwie auch ein Appelkamp in seiner Form wieder so gut wird, dass man ihn überhaupt irgendwie erstmal wieder aufstellen kann und er dann auch irgendwie direkt ein paar Momente hat. Aber ganz allgemein finde ich, dass man eigentlich dadurch, dass halt anfangen, der Mannschaft weiterhin zuspricht und sagt, wir wollen weiter offensiv spielen. Wir sind eine Mannschaft, die Fußball spielen will und Fußball spielen kann, dass das dafür sorgt, das halt eben so ein bisschen zu bestätigen. Ich meine, das ist jetzt eben, wir sind da jetzt irgendwie erst am Anfang. Es ist halt die Frage, ob man das weiter ausbauen kann. Aber ich glaube, das ist der Kernpunkt, der eben für Anfang spricht, dass er sagt, nein, wir sind Fortuna Düsseldorf. Wir haben genug offensives Potenzial, um in dieser Liga offensiv spielen zu können. Und ich meine, wir wissen alle, was in der zweiten Liga offensiv spielen heißt, wenn man keinen Titzfußball spielt. Das heißt, man hat irgendwie 52% Ballbesitz oder sowas. Das ist ja dann schon, das geht ja schon als Ballbesitzmannschaft. Aber dass man das trotzdem eben der Mannschaft halt irgendwie verkauft, dass man sagt, nee, wir können das und wir werden das umsetzen. Und das sorgt eben dafür, dass es dann eben immer wieder zu diesen guten Spielen kommt, wo man sich irgendwie nicht belohnt, wie in Kiel zum Beispiel, wie gegen Schalke, wie gegen Elversberg und jetzt halt eben auch gegen Fürth. So. Und diese guten Spiele nehmen jetzt halt langsam immer weiter zu. Wir können halt eben nur hoffen, dass jetzt eben auch mehr Punkte daraus entstehen. Aber ich glaube, das ist halt genau das, was es hoffentlich gebraucht hat, um diese Mannschaft eben aus diesem Tief halt herauszuholen, dass sie da eben viele, viele Einzelspieler eben im Herbst fallen.
Ja, aus dem spielerischen Tief ist man seit 3 Spielen am Stück so ein bisschen raus. Aus dem tabellarischen Tief ja eben noch nicht. Das darf man nicht vergessen.
Nee. Klar, das ist so. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht unbedingt ganz detailliert über dieses Fürth-Spiel sprechen. Gegen Fürth hat vieles geklappt, was davor halt nicht geklappt hatte, obwohl man vielleicht, wie wir schon ausgeführt haben, Ansätze gesehen hat. Gegen Fürth sogar noch stärker. Also irgendwie in der ersten Halbzeit war man großteilig vollkommen überlegen und macht dann auch klar verdientes 1-0. Fürth war aber halt auch richtig schlecht. Und man sieht, warum die unten drin sind. Das mag einem auch Hoffnung geben, dass es eben noch schlechtere Mannschaften in dieser Liga gibt, wie Fürth zum Beispiel, die eben dafür sorgen, dass die Fortuna drin bleibt. Aber schon als dieses Spiel, was man verdient, einfach 2-1 gewinnt. Und ja, man mag sagen, es war hinten raus vielleicht wieder ein bisschen enger, hätte nicht so sein müssen, hätte einfach mal 2-0 oder 3-0 gewinnen müssen, vielleicht auch angesichts des Spielverlaufs. Ja, aber Fürth spielt halt das Ding, was Fürth dann halt Fürth zum 2-1 führt, ist halt einfach keine große Chance von Fürth, sondern halt irgendwie ein blöder Elfmeter. Das sollte nicht passieren, kann mal passieren. Deshalb würde ich auch sagen, da würde ich nicht zu viel reininterpretieren, dass es eben nicht deutlich 2 oder 3-0 war, was halt das Wort deutlich benutze ja auch schon ein bisschen euphemistisch ist, wenn man vom 2-0 ausgeht, was die Fortuna zu diesem Zeitpunkt auf der Anzeigetafel hatte. Aber nach dem Fürth-Spiel habe ich schon gedacht, boah, ich glaube nicht, dass Nislitz hat Anfang entlässt. Obwohl es neben sportlichen Überlegungen, da tendieren wir ja tatsächlich auch zu einem Verständnis für diese Entscheidung, ja auch vieles gibt, was eben wir auch schon besprochen haben in dieser Hinrunde, was eben die Beziehung zu Markus Anfang etwas abgekühlt hat, die war ja nie richtig warm, aber eben doch nochmal eisiger hat werden lassen, wo man sich denkt, ja, der ist jetzt ein Gesicht von Fortuna Düsseldorf. Ist vielleicht nicht das Gesicht, das ich da gerne sehen würde.
Wollen ja, wir das?
Ja, genau. Wollen wir das eher nicht, so, um das vorsichtig zu sagen. Und wir haben ja auch schon über die Pressekonferenzen gesprochen. Es ist halt wirklich, man schaut sich das einfach nicht gerne an. Es ist einfach so ein bisschen, ja. Aber ich denke, wir haben ja auch jetzt hier schon deutlich gemacht, warum das nachvollziehbar ist, was Mislint hat entschieden hat. Allein, wenn man nur auf das guckt, was Markus Anfang der Fortuna angeboten hat, jenseits von der Punkteausbeute, weil die ist nämlich richtig beschissen. Das ist auch Teil der Wahrheit. Man muss halt dazu noch fragen, was waren die Alternativen, über die es Sven Mislintat hat nachdenken können. Und das wissen wir nicht. Da kann man auch überlegen, er hat vielleicht einfach keine bessere Alternative gesehen. Und das hat vielleicht seine Entscheidung auch beeinflusst.
Und man muss vielleicht noch ergänzen, ein weiterer Trainerwechsel wäre schlicht und ergreifend wahrscheinlich auch einfach zu teuer gewesen, um dann gleichzeitig sich noch Handlungsspielräume auf dem Transfermarkt, was Spieler angeht, offen zu halten.
Und ich glaube halt auch zusätzlich, wenn man jetzt im Winter wieder den Trainer tauscht, dann gehen wir halt in die Rückrunde mit dem dritten Cheftrainer in dieser Saison. Wenn es dann die ersten Spiele auch nicht gut läuft, dann ist da sofort so ein unfassbar krasser Druck auf dem Verein, also ein zusätzlicher Druck. Und ich glaube, es ist einfach auch strategisch einfach clever für Mislintat und eben auch für uns als ganzen Verein. Ich meine, das ist ein bisschen, das wirkt auf den ersten Blick nicht so, wo man irgendwie denken würde, der neue Trainer sollte eigentlich, wenn man jetzt einen verpflichtet, wäre es halt gut, dass der halt irgendwie noch diese extra Zeit hat, um mit der Mannschaft zu arbeiten. Allerdings, wenn man den jetzt geholt hätte und der jetzt zum 1.1. angefangen hätte, hätte der genau die 2 Wochen im Trainingslager gehabt, die auch Markus Anfang gehabt hat, als er bei Fortuna angefangen hat. Also einen Tag mehr oder weniger, was auch immer, ne? Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Auch Markus Anfang ist mit 2 Wochen gestartet und hat eben dieser Mannschaft auch keinen großartigen neuen Spielstil da aufdrücken können, der so krass anders war, dass man halt wie sofort angefangen hat zu gewinnen. Und das wäre, glaube ich, jetzt bei einem neuen Trainer, bei einem dritten Cheftrainer ganz genauso, weil ich glaube, wir sehen alle, die Mannschaft ist halt teilweise schief und krumm zusammengestellt. Da haben viele halt diese Match-Fitness nicht. Ich weiß nicht, ob du da wirklich komplett jetzt irgendwie jemanden holen kannst, der jetzt irgendwie uns mit seiner ganz bestimmten persönlichen Philosophie halt irgendwie die Spiele gewinnt. Ich glaube, das ist es halt nicht diese Saison. Man muss halt irgendwie gucken, dass man halt möglichst viele Spiele, genau wie wir das jetzt unter Anfang gemacht haben, halt in diesem 50-50-Raum halt irgendwie bestreitet und dann halt irgendwie genug Spiele davon gewinnt und dann gucken, ob man darauf aufbaut. So, und natürlich eben hoffen, dass jetzt halt die paar Wintertransfers irgendwie noch einschlagen, so, dann ist da vielleicht auch noch mehr möglich. Aber ich glaube, wenn man jetzt eben einen dritten neuen Cheftrainer einstellt und es halt weiter so läuft, wie es halt bisher läuft, dann musst du ja, gerade wenn man dann halt irgendwie unten drin steht und es irgendwie da nochmal eine Negativserie gibt, da musst du am Ende der Saison ja fast überlegen, ob du noch einen vierten Trainer holst, irgendwie, wenn das dann auch so ein Feuerwehrmann ist. So, aber ich glaube, es ist einfach gut, sich diesen Schuss mit einem neuen Impuls auf der Trainerposition halt irgendwie für später nochmal offen zu lassen. Und ich glaube, wenn ich mir so überlege, was für diese Saison passieren könnte, ist es auch fast das, wovon ich ausgehe, dass das irgendwie auch nochmal passieren wird. Es klingt halt ein bisschen schräg, aber ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, jetzt mit Anfang weiterzumachen. Klammer auf, sportlich, Klammer zu, die richtige Entscheidung. Und ich gehe trotzdem fast davon aus, dass wir nochmal einen Trainerwechsel sehen werden.
Das kann ich nicht so beurteilen. Natürlich, ich würde schon auch noch hinzufügen, dass ich Mislintat durchaus zutraue, dass er, wie er gesagt, auch einfach eine tiefere Analyse und viele Gespräche geführt hat, die dann eben, ne, also sowas wie, steht die Mannschaft hinter dem Trainer? Das ist ja einfach, glaube ich, extrem wichtig. ob die Mannschaft da irgendwie mitzieht bei Markus Anfang. Er wird sich wahrscheinlich auch die ganzen Spiele angeguckt haben und mit den Leuten eben Gespräche geführt haben. Und ich glaube, das ja macht nicht nur strategisch Sinn für Mislintat. Ich glaube, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Sondern ja, ist wahrscheinlich auch eine fachmännische Entscheidung, die er so fachmännisch eben auch vertritt und nicht nur aus ja strategischen Gründen, wobei das sicherlich auch, also ist auf jeden Fall ein großer Punkt.
Ja, ja, ich bin da hin und her gerissen. Man kann ihn einfach, was das angeht, schlechter beurteilen. Es ist aber, also ich würde halt, ich bin da auch, finde Lou's Punkte wichtig, dass man das im Hinterkopf behält. Und ja, ich, Mislintat muss ja quasi das aufräumen, was Alofs und Weber hinterlassen haben. Will man zu denen auch noch zwei, drei Worte sagen? Also ich glaube, Leute, die uns regelmäßig hören, hören das vielleicht jetzt auch ganz gerne oder wissen auch schon, was kommt. Ich hoffe,
können da im Prinzip auf fast alle unsere Hinrundenfolgen verweisen. Also
ich möchte noch eine Frage stellen. Wolltest du gerade noch, Tim?
Nee.
Christian Weber ist ja jetzt mittlerweile bekannt, dass er einen unbefristeten Vertrag hat. Ich schätze, das ist auch irgendwie organisch so gewachsen. Ist dann die Frage, ob man, wenn man Leute in dann so Spitzenpositionen hieft, das ist ja dann auch mit Gehaltserhöhungen und sowas verbunden, ob man dann nicht neue Verträge aufsetzt und sagt so, wir machen dich zum Sportdirektor, dafür aber erstmal nur für 2 Jahre versus du bleibst irgendwie weiß ich nicht, Chef der Scouting-Abteilung oder Teil der Scouting-Abteilung und kannst dann weiter deinen unbefristeten Vertrag hinnehmen. Aber im generell finde ich es, glaube ich, jetzt nicht so schlimm. Meine etwas ketzerische Frage wäre aber gewesen, hätte nicht Klaus Allofs aus der Größe seiner Brieftasche auch sagen können, gut, und jetzt verzichte ich noch auf das letzte halbe Jahr Gehalt?
Natürlich. Klar.
Ja.
Hätte er natürlich, das wäre relativ viel Geld gewesen.
Ausgesorgt. Der Typ hat ausgesorgt. So, dass das Daniel Thun nicht tut, verstehe ich komplett. Dass das Christian Weber nicht tut, verstehe ich auch komplett. Bei Allofs, ja, denke ich, wäre das schon möglich gewesen. Vielleicht kriegen wir ja noch die Neuigkeiten und dann will ich nichts gesagt haben, aber
also ich würde sagen, die Trennung insgesamt
der Fortuna,
auch,
ja.
Ja, also die Trennung insgesamt war schon, glaube ich, schon auch gut. Ja, mit dem Video, das noch mit Allofs aufgenommen worden ist, das war schon in Ordnung. Also außer natürlich, dass er ewig im Limbo hing und das ist aber das, das macht man natürlich in Düsseldorf auch ganz gerne. Ja, ich glaube, was ich mir denke, ist, bei Christian Weber, da gab es dann ja auch Summen, die kolportiert worden sind, 180.000 Euro, die er im Jahr bekommt. Ja, das ist halt irgendwie, wir haben da so im Nachgang der Finanzfolge auch nochmal drüber gesprochen, dass man sich vor Augen führen muss, was in welchem unverhältnismäßigen Zusammenhang Gehälter im Fußball gezahlt werden. Und dann wird häufig über die Spieler gesprochen, die halt Sport betreiben. Aber was für Position hätte Christian Weber als beruflich halt einnehmen müssen, um dieses Jahresgehalt auf dem anderen Markt zu bekommen, möchte ich mal dahingestellt lassen. Und das verweist natürlich auch so ein bisschen darauf, wie viel der Vorstand so bekommt, wahrscheinlich im Verhältnis zu einem Sportdirektor. Und was einem auch nochmal sauer aufstößt, ich mache jetzt einen kleinen Ausflug, ist egal, wenn man über Personalkosten spricht und dann auf Mindestlohnerhöhung verweist, wo man sich denkt, vielleicht ist das nicht unbedingt der Posten, der am größten ausschlägt bei solchen Kosten. Aber okay, das ist nur mein kleiner Rant gegen überbezahlte Sportfunktionäre. Ja, ich glaube auch. Wir haben zu Alofs und Weber oder vor allem zu Alofs viel gesagt, man, und auch mit der Hoffnung bei Mislintat, dass er eben das, was bei Alofs nicht zu sehen war, dass er auf der Höhe der Zeit ist, dass er irgendwie eine Form von Innovation besitzt und dass er irgendwie Kompetenzen über den Sportbereich im Kommunikationsbereich hat. Das war, wagt man auch zu bezweifeln. Jetzt hat man das alles zu Jobst geschoben, der aber halt, was Kommunikation angeht, hat auch bisher vor allem seinen eigenen Hals aus irgendwelchen Schlingen herausziehen wollte oder sich da präsentiert hat. Bei Dingen wie Sean Weißmann, die in der Hinrunde noch anfielen, da hat er genauso wenig mit Kompetenz geglänzt in diesem Bereich wie die anderen Beteiligten bei der Fortuna. Und unabhängig von der Entscheidung überhaupt so weit mit Weißmann zu gehen. Na gut.
Ja, und ich glaube, und auch die Entscheidung, halt im Sommer so offensiv nach außen zu gehen, und zu sagen, dass man aufsteigen will, das hat ja eben Jobst auch mitgetragen, ne? Und ich glaube, da kam ja eben auch diese ganz große Euphorie bei uns her. Also ich glaube, wir wären so oder so euphorisch gewesen bei den Spielern, die man vorgestellt hat. Aber ich glaube, wenn man, dass wir halt irgendwie alle davon ausgegangen sind, okay, wir gehen halt in diese Saison, weil wir wirklich um die ersten drei Plätze mitspielen wollen und wir wollen dieses Jahr hoch. Und das ist ja, das kommt ja daher, weil Fortuna das eben auch so kommuniziert hat. So, ne? Deswegen haben wir als Fans das halt mitgetragen. Und dann gehen wir ja auch davon aus, okay, so man geht davon aus, dass die Spieler, die man da geholt hat, gut genug dafür sind. Und da muss man sich ja wirklich sehr sicher sein, wenn man das dann eben so nach außen trägt. Und das ist halt eben einer von den vielen, vielen kommunikativen Fehlern gewesen, die man so gemacht hat. Und auch wenn man ja hinterher dann irgendwie nochmal versucht hat, das ein bisschen abzuwiegeln. Also gerade Daniel Thunert hat ja irgendwie gesagt, dass er da so ein bisschen hingedrängt wurde, dieses Ziel halt mitzutragen, dass er das eigentlich gar nicht wollte. Wie wir jetzt halt im Nachhinein wissen, ja, auch völlig zu Recht so. Daniel Thunert ist derjenige gewesen, der, glaube ich, der wahrscheinlich am besten wusste, wie schwierig das wird, diesen riesigen Umbruch, den es da im Sommer gegeben hat, irgendwie vernünftig zu moderieren und wie viele Spieler da eigentlich nicht fit angekommen sind. Und ja, dass es da wahrscheinlich einfach auch viele Spieler gab, die nicht die Qualität hatten oder noch gar nicht die Qualität haben konnten, um halt irgendwie mit so einem Ziel nach außen zu gehen. So, ja, das ist halt irgendwie das eine. Aber ja, das ist eben einer der großen Gründe, finde ich auch immer noch, warum es halt in dieser Saison halt nicht so gut gelaufen ist. Und entgegen der Aussagen von Alofs dann später hat man das halt eben sehr deutlich gesagt, dass man hochgehen will. Und ich finde, man sieht das eben auch sehr, sehr gut daran. Wenn wir uns doch mal unsere Tippkick-Runde angucken und da auf die Bonusfragen schauen, ihr könnt ja mal überlegen, was meint ihr, wie viele Leute, uns haben 64 Leute, haben diese Bonusfragen getippt. Wie viele Leute sind nicht davon ausgegangen, dass Fortuna unter die ersten drei kommt von 64? Es sind vier insgesamt. So, und da bin ich halt schon
Krass.
einer von denen, als
Wow.
notorischer Pessimist. So, ne? Und ich glaube,
Ja,
das zeigt ja
krass.
sehr, sehr deutlich, wie, ne, also mit welchem Gefühl, ne, das war halt weiß ich nicht, Ende Juli, Anfang August, also wie wir in diese Saison halt hineingehen. Und das war halt zu einem Zeitpunkt, das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, wo, glaube ich, Muslija zum Beispiel noch gar nicht da war. Ne?
Ja,
Also.
trotzdem, Lou, das ist trotzdem ein wichtiger Faktor, den du gerade ansprichst. Muslija ist nach dem ersten Spieltag geholt worden, aber man hatte eben, wie wir ja immer so freundlich und fröhlich fordern, auch seit Jahren, man hatte halt zu Saisonbeginn schon ziemlich viele Spieler geholt. Es kamen dann nach Start noch Seela, Daland und Breithaupt. So, die kamen dann deutlich später, also Richtung Ende August. Aber Muslija wurde eben am zweiten Spieltag geholt. Das ist, wollte ich nur noch mal sagen, ist Teil dieser Euphorie gewesen, dass wir denken, okay, krass, die haben jetzt irgendwie da fast die ganze Mannschaft zusammen zum Trainingslager und jetzt kommen noch ein, zwei von diesen Alofs-Transfers, die auch ja mal funktionieren können. Wir sind auf immer unbesiegbar.
Ja, aber trotzdem, ich meine, in diese vier Leute von 64 tippen, dass Fortuna nicht unter die ersten drei kommt. So, das ist halt zu einem Zeitpunkt, als Muslija eben noch nicht da ist. Ne? Also wollte ich nur noch mal klar darauf
Ja.
hinweisen. Das waren ja alles Fragen, die man vor dem ersten Spieltag beantworten musste.
Ja. Ja. Nun, schauen wir vielleicht darauf, was Sven Mislintat vor sich hat, auf die diversen Lücken im Kader und auf das, was zu tun ist in dieser Transferperiode und sicherlich dann auch in den darauffolgenden Wochen. Einfacher für ihn wäre es dann, wenn er in den darauffolgenden Wochen relativ bald mit Spielern sprechen kann, die sagen, ach, ihr spielt nächstes Jahr zweite Liga. Dann lass uns doch mal darüber sprechen, ob wir nächstes Jahr zusammenkommen. Würde sicherlich auch Mislintats Lage erheblich erleichtern. Also das, was Alof sich permanent als Ausrede hat einfallen lassen für man verpflichtet erst im September Spieler. Es würde ich jetzt Mislintat tatsächlich für diese Rückrunde durchaus entgegenkommen. Ja, was das angeht. Aber schauen wir auf den Kader. Es ist ja auch schon ein Neuzugang verkündet. Der wird dann sicherlich auch gleich nochmal Thema sein. Florian Kastenmeier im Tor ist eigentlich kein großes Thema. Wäre es nicht, wenn der Vertrag nicht auslaufen würde. Hat das für euch irgendeine Bewandtnis für die Rückrunde, außer dass natürlich alle sagen würden, bitte verlängern. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun, außer dass natürlich das Florian Kastenmeier sagt, ich habe ein paar Gründe, das nicht zu tun. Würde ich auch verstehen. Ja.
Nein, also hat überhaupt gar keine Bewandtnis für die Rückrunde, außer dass man zu den entscheidenden Monaten, wo es um Vertragsverlängerung gehen wird, vielleicht den einen oder anderen Journalisten dazu gratulieren kann, dass er ständig sein Blatt voll kriegt, weil er wieder Neuigkeiten über den Poker rund um den Kastenmeier-Transfer posten kann.
Ja, also ich würde auch eher nicht vermuten, dass ein Kastenmeier sich dann von so einem Poker um die Vertragsverlängerung oder beziehungsweise einem Pokern um einen Vertrag bei einem neuen Verein eventuell, dass er sich davon aus der Ruhe bringen lässt, glaube ich eigentlich nicht. Ich würde auch davon ausgehen, dass Kastenmeier weiterhin dieser Faktor sein wird in der Rückrunde, der jetzt auch in der Hinrunde gewesen ist, und das kann man dann vielleicht auch nochmal nennen. Auch wenn er jetzt, glaube ich, bei den Expected Goals against, also bei den Toren, die man hätte kassieren müssen, jetzt auch nicht unfassbar viele Tore mehr verhindert hat, nämlich nur ungefähr zwei, als wir dann letztendlich auch bekommen haben, kann man, glaube ich, trotzdem festhalten, Kastenmeier war in dieser Hinrunde eigentlich wirklich ein Unterschiedsspieler, ist der Torhüter, der am meisten Bälle gehalten hat in der ganzen Liga, und wird mit Sicherheit ein Leistungsträger auch in der Rückrunde sein. Oder wäre ich jetzt vom heutigen Zeitpunkt eigentlich relativ sicher.
Gut, die Abwehr hatten wir ja eben schon besprochen. Da haben wir halt im Hinblick auf diese, ich habe festgestellt, dass die Jamil Siebert, der Transfer von Jamil Siebert und dann der Neuzugang von Daland meinen Blick auf die Verteidigung schon verändert hat. Auch wenn man sagen muss, dass Siebert, als er gegangen ist, jetzt schon länger nicht mehr die Sterne vom Himmel gespielt hatte. Aber, und das ist ja auch der Grund, warum man ihn dann in Süditalien verpflichtet hat, dass man in ihm immer einen Upside sehen konnte, immer eine Möglichkeit, sich reinzuarbeiten und eben ein absoluter Anker in einer sehr guten Defensivverbund zu sein. Das war er zum Zeitpunkt seines Abgangs nicht, aber man hat es immer gesehen und in seinen Anlagen auch gesehen. Bei Jesper Daland war es so, ein Großteil dessen, was er da gezeigt hat, war schon die Frage, was hat eigentlich die sportliche Leitung, die ihn verpflichtet hat, in ihm gesehen? Ich würde ihn jetzt nicht verteufeln wollen, und er ist auch nicht allein schuldig für irgendwas, aber er steht schon für mich in der Wahrnehmung eben wie Siebert weg und Daland da, für eben eine Unruhe, dass aus dieser diesem Verteidigungsverbund im Hinblick auf die Verteidiger-Innenverteidigung eben nicht mehr viel rauszuholen ist, was man vielleicht eben braucht, um gut mitzuspielen. Tim Oberdorf über jeden Zweifel erhaben. Klar, es gibt immer wieder hin und wieder Fehler und so, aber er ist der absolute Leistungsträger in dieser Innenverteidigung. Und ich hoffe, dass Eguli die unglaublich guten Leistungen, ich will es nicht mal Ansätze nennen, weil es waren einfach herausragend gute Leistungen, gegen Fürth zum Beispiel, wo er diese gelbe Karte bekommt, gegen Futkoi, wo man dachte, wo Tim und wir saßen nebeneinander und haben, oh, das ist ganz schlecht. Ne, ob das Eguli jetzt über die nächste zweite Halbzeit und so weiter und so fort so abmoderieren kann, das Tempo des Gegners aufnehmen kann und da mithalten kann und eben nicht nochmal zu einem Foul zieht, um eine Gelb-Rote zu bekommen, hat er nicht gemacht, sondern er hat weiter sehr gut verteidigt und das stand eben für die Leistung, die man bisher in den wenigen Spielen von ihm gesehen hat. Es bleibt aber natürlich ein Fragezeichen, gerade aufgrund seiner Jugend, was die eine Dauer angeht. Man kann halt hoffen, dass Kenneth Schmidt in der Innenverteidigung auch noch irgendwie etwas dazu bringen kann, um falls man aus der Außenverteidigerposition etwas tut, was man tun müsste, was ja auch Mislintat so sieht, so wie ich das verstanden habe, wäre sicherlich wichtig, um eben eventuell auch Leistungsschwankungen von Eguli und eben die Fragezeichen, die Daland mit sich trägt, abzufedern, wenn man da selber keine personalen Wechsel mehr macht. Und ich glaube, es gibt andere Positionen, wo es noch dringender ist, etwas zu tun.
Ja, ich finde auch, also Schmidt auf jeden Fall wirklich einer von den positiven Beispielen irgendwie in dieser Saison. Und das, obwohl er ja halt eben auch größtenteils auf Außenverteidiger eben aushelfen musste, weil halt die ganzen Außenverteidiger eben nicht spielen konnten oder beziehungsweise wie Emma vorne gebraucht wurden. Und es hat natürlich eben viel damit zu tun, dass halt wie zum einen mit Christopher Lenz und mit Zimbo wir aus dem einen und aus dem anderen Grund da halt eben zwei Spieler haben, die eigentlich mehr oder weniger unspielbar sind, also einfach nicht einzusetzen sind. Und dass sich dann halt eben zusätzlich Lundahl halt eben noch verletzt. Am Ende hat er halt, glaube ich, nur 3 Liga-Einsätze. Das ist halt irgendwie auch jemand, auf den ich und auf den wir, glaube ich, alle ja irgendwie auch so ein bisschen unsere Hoffnungen in der Rückrunde jetzt so ein bisschen legen, dass man denkt, boah, wenn der halt so weiterspielt, wie er in diesen 3 oder beziehungsweise 4 Spielen, wenn man eben das Pokalspiel mit dazu nimmt in Schweinfurt, wenn der halt an diese Leistung anknüpft, so, dann ist das halt ein richtiges Brett so, aber man darf halt eben auch nicht vergessen, er hat halt irgendwie eine Saison hier gespielt, wo er einfach nicht gut war und dann jetzt eben 3 oder gute Ligaspiele gemacht und gerade irgendwie den Rest verletzt, so da jetzt so die Hoffnung reinzulegen, finde ich halt irgendwie ein bisschen dünn. Deswegen ist es gut, wenn man eben auch auf der Rechtsverteidigerposition halt irgendwie noch was macht. Aber natürlich eben wirklich was, wo man zumindest Hoffnung haben kann. Und ja, aber ich glaube, man kann wirklich, genau wie Jan das auch schon gesagt hat, man kann eben mit Mislintat mitgehen, dass es wirklich Not tut, auf den Außenverteidigerposition nochmal nachzulegen. Man hatte da jetzt wirklich in den letzten Jahren, das letzte Mal im Sommer halt irgendwie Gelegenheiten zu und hat das halt eben versäumt, wiederholt versäumt und nochmal versäumt und muss es dann jetzt eben auf diesem schwierigen Wintertransfermarkt nochmal irgendwie versuchen zu lösen. Aber da ist man ja irgendwie anscheinend schon dran. Es gibt da ja irgendwie auch einige Gerüchte und dann werden wir sehr, sehr gespannt sein, wie es dann halt irgendwie in den nächsten Wochen aussehen wird und mit welchem Kader wir eben auch in der Abwehr dann halt eben in die weiteren Spiele dieser Saison gehen werden. Ja, im Mittelfeld haben wir jetzt eben auch schon ein bisschen drüber geredet. Gerade im zentralen Mittelfeld haben wir, glaube ich, Suso schon genannt als jemanden, der sich da halt so ein bisschen reingekämpft hat, eben auch immer wieder Mut gezeigt hat, der vielleicht auch ein bisschen unbekümmert ist und immer wieder gute Ansätze gezeigt hat, eben auf der Position neben Azusi. Azusi mit Sicherheit die Bank. Jan hat das eigentlich perfekt analysiert. Er ist halt nicht dieser Unterschiedsspieler, den wir uns halt gewünscht haben, ich glaube, wir sind ja alle davon ausgegangen, so wenn wir diese Saison halt wirklich da oben mitspielen, wie wir das halt eben alle erwartet haben, dann wird das halt daran liegen, dass halt vorne Itten halt eben dieser Mittelstürmer ist, dass halt Rasmussen eine Art Zolles auf rechts halt irgendwie sein kann und dass eben im zentralen Mittelfeld eben Azusi diesen Raum kontrolliert und die für diese ganzen hohen Ballgewinne sorgt. Ich meine, Jan hat es eben auch schon gesagt, dass er in vielen Statistiken eben auch wirklich deutlich der beste Fortuna ist und ich glaube halt auch, dass da schon auch noch einiges Potenzial bei ihm ist, dass es halt zu heben gilt, wenn man ihn halt eben mit Nebenmännern kombiniert, die vielleicht ein bisschen besser zu ihm passen. Und er halt nicht so viel selber mit dem Ball am Fuß eben was entscheiden muss. Und man das vielleicht irgendwie so ein bisschen kaschieren kann.
Frage.
Ja.
Was ja bei Azusi wirklich von Anfang an da war, war ja wirklich ein sehr großer Wille. Und was würdet ihr denn denken, weil der ist gerade für mich ein bisschen der Favorit, auch vielleicht, wenn es einen Kapitänswechsel gibt oder zumindest einen stellvertretenden Kapitänswechsel, dass er diese Rolle übernimmt. Weil er ein bisschen weiter vorne ist. Also Florian Kastenmeier steht natürlich im Tor, aber Tim Oberdorf ist natürlich meistens in der Innenverteidigung gebunden und auch einfach nicht so ein Lautsprecher. Und vielleicht sind das ja schon Veränderungen, die doch irgendwie in der Winterpause auch vorgenommen werden könnten. Oder denkt ihr, das ist eine Katastrophe, was so die Chemie angeht?
Ich glaube nicht, dass man in dieses behutsame Pflänzchen, man hat jetzt 3 Punkte geholt gegen Fürth, da jetzt irgendwie an den Kapitänsrollen innerhalb der Hierarchie irgendwie dran rumdoktern wird. Glaube ich eigentlich nicht dran.
Ja. Ist natürlich auch was, wo wir einfach zu wenig Einblick haben, ne? Oder beziehungsweise gar keinen Einblick haben, wie es halt innerhalb der Mannschaft funktioniert. Kann natürlich wirklich sein, dass solche Themen irgendwie jetzt auch nochmal auf den Tisch kommen, aber ja, ich glaube, da muss man einfach mal das Trainingslager abwarten. Ja, ich glaube, was man im defensiven Mittelfeld auf jeden Fall nochmal erwähnen muss, ist, dass Tim Breithaupt, den man eben auch noch Ende August ausgeliehen hat, wo man sich ja auch sehr, sehr viel von versprochen hat, dass der halt überhaupt nicht eingeschlagen hat, dass der völlig blass geblieben ist und jetzt im Augenblick irgendwie mit dem Transfer von Tanaka eigentlich wahrscheinlich irgendwie auf der halt irgendwie auf Position 4 halt irgendwie zurückfällt, da eben in der Zentrale. Das haben sich mit Sicherheit eben auch alle Parteien irgendwie ein bisschen anders vorgestellt und das Gleiche gilt mit Sicherheit auch für die Leihe von Sotiris. Also den hatte man ja auch geholt, speziell weil man eben gedacht hat, hey, wir brauchen noch irgendwie einen weiteren Spieler, der halt irgendwie nach vorne verteidigt, der halt diesen Biss hat, der eben auch Bälle erobern kann. Und bei ihm muss man ja auch einfach konstatieren, dass das eigentlich ja fast ab dem ersten Moment eigentlich nicht richtig funktioniert hat, weil er gar kein Gefühl dafür bekommen hat, wann er halt eben sein Risiko halt irgendwie mal einsetzen kann und wann nicht. Und dann eben auch die zweite Hälfte der Hinrunde eben verletzt ausgefallen ist. Und und da war es wahrscheinlich eben noch weiter halt irgendwie im internen Ranking halt irgendwie zurückgestuft wird. Und da darf man auch sehr, sehr gespannt sein, wo es halt irgendwie noch hingeht mit dieser Leihe.
Ja, Spieler, die man geliehen hat, die nicht eingeschlagen sind und die man loswerden will, da gibt es ja einen Kandidat, auch wenn wir uns jetzt die Offensive genauer angucken. Das ist Jan Zela, der irgendwie gar nicht in Düsseldorf angekommen ist bisher. Andere Spieler, die man vielleicht noch auf dem Zettel haben kann, die bisher auch noch nicht zu Verstärkungen geworden sind, sind Julian Hetwa hat bisher im Prinzip keine Rolle gespielt in dieser Saison und ich würde halt mit kleinen Abstrichen auch sagen, dass Luca Raimund auch noch nicht so richtig angekommen ist in Düsseldorf. Dafür hat man da doch Langzeit verletzt Tim Rossmann. Also da auf den offensiven Positionen wimmelt es eigentlich von Spielern, die vielleicht nochmal in der Rückserie einen Schritt nach vorne tun könnten, so dass ich auch davon ausgehe, dass man sich jetzt auf den Außenbahnen nicht noch weiter mit einem Spieler verstärken wird. Sondern da muss man gucken, ob man Jan Zela los wird und vielleicht noch einen Mittelstürmer nachverpflichtet. Cedric Itten, würde ich mal sagen, wenn er gefüttert wird, hat er schon gezeigt, warum er auch mal Champions League gespielt hat. Und dem traue ich auch zu, seine Torausbeute aus der Hinrunde nochmal deutlich zu verstärken. Ist auf jeden Fall der gesetzte Stürmer Nummer 1 und hat auch weit und breit keinen Konkurrenten momentan.
Ja, das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass halt irgendwie ein Cela wirklich nichts gebracht hat, dass auch ein Danny Schmidt irgendwie in dieser Runde zwar irgendwie viele Joker-Einsätze bekommen hat, aber auch da irgendwie eher blass geblieben ist und dass eben auch diese ganzen Neuzugänge jetzt nicht auf der Mittelstürmerposition, aber halt eben auch drumherum ja einfach überhaupt nicht das haben zeigen können, teilweise weil sie irgendwie nicht matchfit gewesen sind, als sie hier angekommen sind, teilweise weil sie sich verletzt haben. Das ist einfach schon relativ bitter, wie wenig da halt sehr, sehr viel von dem irgendwie funktioniert hat, was man sich da eben im Sommer überlegt hat. Ne? Also ich glaube, wenn man uns im Sommer erzählt hätte, dass wir irgendwie in die Winterpause gehen und ein Celar, ein Raimund, ein Sotiris und ein Hetwa haben kein Tor und keinen einzigen Assist. Das wäre schon irgendwie ein bitterer Schlag gewesen. Ich meine, das gleiche gilt auch für ein Breithaupt, dessen Aufgabe das es jetzt nicht ist. Das gleiche gilt für Lenz, der ja schon irgendwie auch zum der halt geholt wurde, um halt wie Stammspieler auf links zu sein und um Flanken auf ihn zu schlagen zum Beispiel. Aber es gilt halt eben auch nicht nur für Neuzugänge, ne? Also kein Tor und kein Assist gilt halt eben auch für Emma Joa, der halt einfach auch eigentlich fast die ganze Saison halt vorne auf dem Flügel gespielt hat. Das ist wirklich eine richtig bittere Statistik so und schließt sich halt irgendwie so ein bisschen an das an, was wir von ihm halt eigentlich in den letzten Jahren fast immer gesehen haben, außer in der Saison, wo er halt Zolles vor sich hatte und deswegen viel Raum, dass er halt einfach überhaupt nicht gefährlich ist. Und auch wenn wir jetzt irgendwie so positiv über Appelkamp geredet haben, so, der hatte halt auch 10 Einsätze und hat dabei auch insgesamt einen einzigen Assist gesammelt. So, das ist halt insgesamt einfach viel, viel, viel zu wenig. Und gerade an der Offensive ist es halt einfach eine Sache, wo man sagen muss, so, da ist noch so viel Potenzial, was es wirklich eigentlich noch zu heben gäbe. Und es ist eine absolute Frechheit, dass halt Fortuna mit 15 Toren halt den schwächsten Angriff in der Liga hat und dann die nächsten Mannschaften auf Position 17 und 16 dann halt irgendwie schon 19 und 20 Tore halt selber geschossen haben. So, das heißt, wie schon 25% mehr Tore halt da fast geschossen haben. So, das kann einfach nicht wahr sein. Und da ist wirklich noch viel Potenzial da. Und das heißt, zum einen kann man das eben auch daran sehen, an den Expected Goals. So, Fortuna hätte schon laut Expected Goals zwischen 7 und 8 Toren mehr schießen müssen. Ich glaube, das können wir, wenn wir uns die letzten Spiele angeguckt haben, uns alle sehr, sehr gut erklären. Da wurden sehr, sehr viele Chancen vergeben, Riesenchancen vergeben, zum einen von Muslia, aber vor allen Dingen eben auch von dem Christian Rasmussen zum Beispiel, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Aber auch allgemein, glaube ich, könnte man auch immer noch mehr gute Chancen kreieren und vor allen Dingen eben auch Schüsse aufs Tor kreieren, wie eben auch schon vorher angesprochen. Aber genau, ich glaube, Rasmussen wäre jetzt eben derjenige, den man da auch nochmal ansprechen müsste. Und da sehe ich halt auch irgendwie, wenn ich nochmal in meinen Tippkick reingucke, was ich mir da eigentlich vor der Saison so gedacht habe. Und auch wenn ich Fortuna nicht auf die ersten 3 Plätze getippt habe, sondern nur auf irgendwie Platzierung 4 bis 6, habe ich halt getippt, dass ein Düsseldorf-Spieler, ein Fortuna-Spieler Torschützenkönig wird und habe dann als besten Torschützen Rasmussen getippt, als einer der wenigen, die, glaube ich, nicht Itten genommen haben. Und das ist ja auf jeden Fall auch mal ziemlich nach hinten losgegangen. Also auch ein Spieler, wo man natürlich sehr, sehr viel Potenzial immer mal wieder gesehen hat, aber auch ein Spieler, der nicht so gerne nach hinten arbeitet, da immer wieder motiviert werden muss, ein Spieler, der viel mit sich hadert und ja, irgendwie glaube ich keiner, der halt wie so einfach zu führen ist, halt irgendwie auch von einem Trainerteam aus einfach.
Da auch ein Spieler, der halt immer wieder schlechte Entscheidungen trifft und ja, doch auch, glaube ich, für viele der Expected Goals, die dann im Endeffekt nicht in Goals umgewandelt wurden, verantwortlich zeichnet. Ne? Also der hat schon viele, viele Chancen, wo er wirklich dann auch in einer guten Abschlussposition war, dann auch immer wieder verzogen und schlecht abgeschlossen und so. Also das ist schon wirklich schwierig. Wir hatten ja schon die Diskussion irgendwann das war schon zur Anfangszeit, ob man ihn jetzt mal rausnehmen muss oder so, weil nach wie vor muss der, glaube ich, funktionieren, als ja sehr teurer Einkauf.
Aber das, ja, mit dem das Argument schon, kann ich halt ja alle außer Itten nehmen. Also schlechte Entscheidungen und so. Ich verstehe, was du meinst, aber das ist etwas, was, ja, das haben halt die anderen auch. So
ja, so bitter
ist. Und ohne
Itten, Ich fand es auch vorhin gut, dass Lou über Muslia sagte, dass er jetzt Stück für Stück mehr bessere als schlechte Entscheidungen trifft. Das finde ich eigentlich sehr gut zusammengefasst, weil diese, ich meine, klar, hat in eine Ecke reingedreht gegen Fürth und die Flanke gegeben auf Itten. Das waren, also vor allem die Flanke auf Itten vor dem Tor war ein sehr guter Moment. Dieses Ecke reindrehen war natürlich, ja, gefährliche Ecke, aber so hat er das ja auch nicht geplant. Auch da sehe ich noch wirklich Potenzial dafür, dass er deutlich mehr gute Entscheidungen trifft und auch deutlich weniger, in Anführungszeichen, einfache Fehler macht und so. Also da gibt's, was habe ich mich aufgeregt, die ganzen ersten 10, 15 Spiele gefühlt, 10 Spiele, dass er einfach nicht nach außen passt. Also niemals, selbst wenn er hinterlaufen wird, um mal da irgendwie zur Grundlinie durchzukommen oder so, ist er dann immer nach innen gezogen und so. Also da gibt's auf jeden Fall auch noch deutliches Verbesserungspotenzial.
Ja, ich glaube, das ist bei Itten, bei Muslia, Entschuldigung, ist das Haare raufen ja auch deswegen, weil man halt weiß, was er kann und es halt, dass er es halt nicht so abruft.
Ja, weil man
und
dann auch diese, mal sieht zwischendurch.
Weil man es auch mal sieht, er ist halt bei den herausgespielten Chancen, der Footmob uns anbietet, also mit Abstand der Spieler, der am meisten hatte, ne? Also ich glaube auch, es gibt halt, ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Abschluss, also es gibt halt sehr viele Punkte, wo ich sagen würde, es spricht schon einiges dafür, dass die Fortuna eine bessere Rückrunde spielt als diese Hinrunde. Ich habe aber Angst, das so auszusprechen, weil ich merke nämlich, wenn man sich so anguckt, was auch passiert ist unter Anfang und so, dieser Absturz, dieses klare Scheiße, die spielen halt einfach die nächste der dritten Liga. Es gibt also zwei Seelen, die in einem sind. Die eine sieht das halt und denkt sich, fuck, es wäre so Fortuna-mäßig, das abzusteigen. Und die andere ist halt, ich kann mir das nicht vorstellen, wie man mit diesem Kader und diesen Spielern, und sie sind nicht so gut, wie wir sie gedacht haben und so, auch das, was sie jetzt gesagt hat über den Kader, wie man da absteigt. Aber man braucht nicht viel Fantasie dafür, weil man hat es in der Hinrunde gesehen, wie man absteigt. Einfach gesehen. Und trotzdem denkt man, kann man sich das nicht vorstellen. Obwohl man es gesehen hat. Ja, obwohl man dabei war. Du musst nur noch so eine Hinrunde spielen, wie die Rückrunde, wie die Hinrunde spielen, und steigst halt ab.
Dann steigst du ab. Echt.
Ja, genau. Ja, das ist halt einfach vollkommen klar. Und irgendwie denkt man sich trotzdem, also bei mir ist es so, nee, das kann ja nicht. So, das kann ja nicht passieren. Weiß ich nicht, naja. Jetzt sind wir schon im Abschlusssegment quasi.
Im Abschlusssegment. So, okay. Oder wollt ihr noch zu?
Ja, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich schon noch ein paar Sachen, die man vielleicht irgendwie nochmal ansprechen sollte. Ne? Also was wir jetzt nicht angesprochen haben im Mittelfeld ist, können wir jetzt schon nochmal zwei Sätze zu verlieren, auch wenn wir am Anfang drüber ja schon geredet haben, ist halt Satoshi Tanaka, den man halt aus der ersten japanischen Liga verpflichtet hat und damit hoffentlich wirklich den Spieler halt holt, der halt Asusi komplementieren wird, wo man jetzt natürlich wirklich aufpassen muss, genau wie Jans gesagt hat, dass man ihn nicht mit zu großen Erwartungen überfrachtet, zum einen ganz generell, aber natürlich nochmal zusätzlich wegen seines Namens, der hier natürlich einfach immer einen guten Klang irgendwie hinterlässt, aber halt ein Spieler, der halt sehr, sehr zweikampfstark halt eben sein soll, der auch irgendwie durchaus Bälle erobern kann, aber eben mit einer viel, viel besseren Balance, als halt zum Beispiel wie so ein Sotiris das macht, also jemand, der dann eben schon auch keine Räume halt eben dabei öffnet, sondern eben die Position hält und der irgendwie für seine eher kleinere Körpergröße eben auch eine ziemlich gute Physis hat und eben auch pressingresistent ist in einem Druck. Also jemand, der einfach den Ball nicht verliert. Er ist jetzt, glaube ich, nicht derjenige, der halt dann danach noch den absoluten Zuckerpass spielt. So, der ist halt nicht zwingend, aber jemand, der halt einfach am Ball bleibt und den Ball dann halt eben in einem jetzt nicht riesigen Radius, aber halt in einem mittleren Radius dann halt eben noch zum Mitspieler halt eben passen kann. Und dass wir halt wirklich Spieler im Mittelfeld brauchen, die halt pressingresistent sind. So, das ist wirklich wichtig. Das haben wir sehr, sehr deutlich gesehen, dass wir das eben mit der in der Hinrunde halt eben nicht gehabt haben. Und ich finde das eben so als Komplettpaket so, finde ich, das macht halt schon richtig viel Lust irgendwie und Laune, sich da vorzustellen, wie das halt eben funktionieren könnte. Und wenn er das halt irgendwie abrufen kann, dann ja, dann könnte das halt wirklich jemand sein, der uns halt irgendwie ziemlich schnell weiterhilft. So, auf der anderen Seite muss man natürlich immer sagen, Wintertransfers schlagen halt selten ganz generell ein. Wintertransfers schlagen selten sofort ein. Und dazu ist halt irgendwie noch jemand, der aus Japan kommt. Da haben wir, das kann dann irgendwie nochmal extra länger dauern bei so einer Eingewöhnung. Von daher ist es vielleicht ganz gut, dass er halt eben auch schon mal in Belgien eine Saison gespielt hat. Ich glaube vor 2 Jahren und deswegen vielleicht irgendwie hier nicht so komplett ins kalte europäische Wasser geschmissen.
Aber ich habe zu dem Spielerprofil nochmal eine Frage, bevor du weiter redest. Also das ist doch aber für mich, wenn ich mir das so angucke, eher einer, der halt hinten dazu hilft, das Ding zuzumachen. Es ist, also du hast jetzt gesagt, der kann auch den Pass spielen und so weiter und so fort, aber es ist doch jetzt vielleicht, also wenn ich mir das angucke, dann ist es doch eher einer, der halt zusammen mit Azusi halt das Mittelfeld dicht macht und halt, was wichtig ist, ja, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber das Hauptproblem der Fortuna ist ja das Tore schießen und da bin ich gespannt darauf, wie das, ob er das kann und welche Rolle er da spielen kann, weil da bin ich mir über dem Profil, auch wie du es beschrieben hast, noch nicht so sicher. Klar, also ne, solche Spieler zu bekommen, die dann halt irgendwie beides können, ist halt auch schwierig und so weiter und so fort. Aber da bin ich mal einfach gespannt drauf, wie sich das sortiert.
Ja, wer spielt den offensiveren Part von Azusi und Tanaka?
Also so wie ich das richtig lese, ist das nämlich Azusi. Also so wie ich das nämlich sehe, verstehe, ist das eher vielleicht einer, der Azusi nochmal den Rücken frei hält. Und ja, ich bin mir aber so nicht sicher, ob
klar, also, so ist das gedacht, natürlich. Ja. Aber er ist halt eben auch derjenige, der halt mit dem, wenn wir den Ball haben, also ich meine, idealerweise, ne, wenn man sich das so vorstellt, dass er eben das, was er in Japan gezeigt hat, eben auch zeigen kann, halt eben auch der halt als erster von der Abwehr, von den Außenverteidigern, von den Innenverteidigern im Spielaufbau halt eben den Ball bekommt und dann halt eben nicht in Panik gerät. So, ne, sondern natürlich dann eben nicht, vielleicht dann eben nicht die krasse Verlagerung auf den ballfernen Flügel in den Fuß hineinspielt, so, das ist halt nicht das, was er macht, aber er ist halt derjenige, der dann ja, angelaufen wird und halt dann einfach trotzdem in Ruhe seine Optionen halt irgendwie anschauen kann und dann eben noch einen sauberen Pass irgendwie gespielt bekommt oder halt Arsch raus, Ball sichern, und den Ball halt eben nicht verlieren, sondern wieder zurück zur Abwehr spielen, zum Außenverteidiger oder halt eben zu jemand, der ihm dann entgegenkommt, der halt einfach erstmal den Ball nicht verliert. Das ist, glaube ich, worauf man es halt irgendwie eindampfen kann. Und das ist eine wichtige Qualität, weil das haben wir nicht so stark.
Unabhängig davon, wir werden es wahrscheinlich beobachten können in den ersten Testspielen, die man jetzt im Sommer, Rahmen des Wintertrainingslagers im sommerlichen Marbella hat. Die Testspiele stehen da noch nicht fest, aber unabhängig davon, welche Qualitäten er mitbringt und ob er sofort eine Option für die Stammelf sein wird, auch schon im Spiel gegen Bielefeld, scheint man ja eine Menge von dem Spieler zu halten, weil im Gegensatz zu seinem Vorgänger gibt es jetzt wieder die Neuerung unter Mislintat, dass wir Vertragslaufzeiten in Hand bekommen und er hat direkt einen Vertrag bis 2030 bekommen, also 4,5 Jahre. Da muss man ja schon überzeugt davon sein.
Abschreibung. das hat die Person nicht verlernt.
Die haben halt kolportiert 1 Million für den bezahlt, oder nicht? Das muss man dann abschreiben über mehrere Jahre. Oder vertue ich mich gerade?
Ja. Das will man abschreiben über mehrere Jahre. Das macht Sinn. Aber wenn du halt nicht weißt, wie der funktioniert in der Liga, ist das Risiko natürlich auch da.
Das könnte natürlich auch der neue Ito sein.
Ja, also ich würde mir dann wünschen, dass Azusi so in eine Cello-Sobotka-Rolle reinwächst, wenn er dann einen echten Sechser, der ja mit Breithaupt nicht so funktioniert hat, hinter sich hat, dass er dann viele Meter machen kann und sowohl den Ball nach vorne treiben kann, als er auch gut Lücken zulaufen kann und so.
Ja. Allein der Name macht dann ja schon ein bisschen wohliger und das liegt nicht daran, dass ich von Wein auf Bier umgestiegen bin.
Wir könnten ganz noch Kurz noch, Moritz Heyer haben wir jetzt, sind wir übergangen, Jordi de Weijs ebenso. Wie komme ich drauf? Die Verträge laufen aus. Da müssen wir auch noch ganz kurz drüber sprechen, dass das sowohl bei Emma als bei Kasten, als auch bei Kastenmeier, als auch bei Zimbo der Fall ist. Was ja gegebenenfalls.
Ja, hast du gesagt, Appelkamp.
Ja, Schinter noch, Appelkamp, genau.
Ja, Schinter, Appelkamp. Schinter, sorry, ja. Und das ist gegebenenfalls ja auch nochmal ein herber Gesichtsverlust im Sinne von, wer ist eigentlich die Fortuna, wenn wir an die Mannschaft denken. Warum? Ja, das ist schon...
Naja, das, du redest von Gesichtsverlust, das ist ja das eine, aber also den Gesichtsverlust hinnehmen, den muss man nur bei einem. Und das ist halt Kastenmeier. Weil also, ich, bei allen anderen...
Redet ihr jetzt davon Gesichtsverlust im Sinne von Identitätsverlust?
Der Identitätsverlust. Nicht Gesichtsverlust im Sinne von Ehre.
Nicht im Sinne von Ehre, sondern im Sinne von, was sind die Gesichter der Fortuna. Ja.
Genau. Das sind
zwei verschiedene Dinge, ne? Also verlieren wir Identität oder verlieren wir halt irgendwie Qualität an einer Stelle, die wir nicht ersetzen können.
Genau, und da würde ich sagen, das Einzige ist halt bei Kastenmeier, da würde man sicherlich gerne was machen. Bei den anderen ist man in der Position, wo man einfach verlängern kann, unter gewissen Bedingungen, meines Erachtens, wo es eher darum geht, will die Fortuna den Vertrag verlängern. Weil ich glaube, ich kann mir, also die Leistungen der letzten Jahre bei Ioa und bei Appelkamp waren jetzt nicht so, bei Zimbo, der halt gegen Ende seiner Karriere strikt, sind nicht so, dass die in einer besonders guten Position wären, um darüber zu diskutieren, sondern da ist es eher so, dass man in einer guten Position ist, als Fortuna ist. Da ist die Frage nur, will man mit diesen Spielern verlängern?
Ja, also ich würde auch sagen, also jetzt gerade bei Zimbo ist es eigentlich am offensichtlichsten so, das tut unfassbar weh. Auf jeden Fall jemand, der hier zum absoluten Fortuna-Kern halt irgendwie gehört und hier wirklich fantastische Jahre irgendwie verbracht hat, aber es wirkt halt im Augenblick ganz, ganz wenig so, als ob das halt irgendwie noch irgendwie weitergehen kann. So vielleicht, ich weiß ja nicht, ob er irgendwie nochmal woanders eine Herausforderung suchen kann. Ansonsten wäre das halt auch jemand, wo ich mir vorstellen könnte, dass der vielleicht noch 2 Jahre in der zweiten spielt oder so. Ich meine, ist auch schon 33. Wäre im Sommer, im Juni halt auch schon 34 dann so. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit vielleicht, nur um es mal irgendwie in den Raum zu stellen. Und ich finde auch dann bei Emma kann man auch ganz klar sagen, muss man sich halt genau überlegen. Ist halt irgendwie cool, weil man halt diesen vielseitigen Spieler hat und natürlich irgendwie jemand, der auch eben für Identität steht. Jemand, wo im Sommer auch gesagt wurde, jemand, der jetzt da irgendwie auch in eine größere Rolle wachsen soll, auch in der Kabine, der halt irgendwie in den Mannschaftsrat gewählt wird und so. Und es hat jetzt irgendwie alles leider nicht so dafür gesorgt, dass er hier irgendwie mehr Fuß gefasst hat, auch spielerisch, sondern nachdem er jetzt irgendwie lange defensiv gespielt hat, jetzt eben wieder viel, viel, viel offensiv gespielt und da eben unglaublich harmlos gewesen. Und könnte ich mir halt auch vorstellen, dass er vielleicht auch selber irgendwie dann doch nochmal einen anderen Schritt gehen will, aber könnte ich mir genauso gut vorstellen, dass man da halt eben auch nochmal zu einer Verlängerung kommen wird. Und Appelkamp finde ich halt super, super schwer zu durchschauen. So, weil irgendwie, ich glaube, so wie die letzten Jahre waren, kann ich mir vorstellen, dass er auch vielleicht gar nicht mehr so unfassbar Bock hat zu bleiben, weil er sich, glaube ich, halt schon ja irgendwie auch besser sieht und wie auch immer gerade mit Tuni auch immer wieder angelegt hat. Also wenn jetzt auch nicht öffentlich in der Presse, aber es war ja schon immer deutlich zu sehen, dass es da irgendwie Diskrepanzen gab, so dass er, glaube ich, schon einfach gerne auch einen Stammplatz hätte und gerne auch irgendwo einen Stammplatz hätte. Aber da ist natürlich auch die Frage, welcher Verein bietet einem Appelkamp halt die Rolle und den Status an, den er gerne hätte. Und das ist ja wahrscheinlich eher nur im Ausland irgendwo zu sehen. Also ich sehe jetzt nicht einen anderen Zweitligisten ihm halt irgendwie diese Rolle als Stammspieler auf der 10 halt irgendwie übertragen. Das ist, glaube ich, irgendwie schwer vorstellbar. Von daher kann es da auch gut sein, dass man da am Ende dann vielleicht auch nochmal irgendwie zueinander findet. Aber finde das wirklich extrem spannend, da drauf zu schauen, wie Miss Lindhardt das moderieren wird. Weil für uns ist es natürlich irgendwie schwer, diese ganzen Spieler gehen zu lassen. Aber ich glaube, Miss Lindhardt hat natürlich auch Lust, hier, glaube ich, viel zu verändern. Und dem macht es halt auch nicht, wie vielleicht der sportlichen Führung davor, halt irgendwie Angst, halt irgendwie einen großen Umbruch zu leiten und zu moderieren. Aber man darf halt eben auch nicht vergessen, dass es, dass Mittelhinter das auch auf dem Schirm haben wird, dass es auch gut ist, diesen Umbruch jetzt auch nicht so riesig zu machen, weil es gibt halt eben auch diese unglaublich vielen Leihspieler halt eben noch on top. Wird jetzt im Winter irgendwie nochmal neue Leute dazu holen. So ist es dann auch gut, wenn man vielleicht im Sommer nicht alles austauscht. Aber ich glaube, dass Mislintat da weniger Angst vor hat, als es halt eben Alonso und Weber vielleicht irgendwie in der Vergangenheit gehabt haben. Und dass halt auch jemand wie Mislintat da auch nicht so viel Angst vor haben muss, so viel zu verändern.
Ja, ich glaube eigentlich, insgeheim sucht Sven Mislintat schon nach einem guten Spieler mit dem Nachnamen Appelkamp und einer guten Verstärkung mit dem Nachnamen Ioa. Für den Sommer. Nein, also natürlich, wenn die alle gehen, das wäre schon traurig, aber ich sehe das nicht so panisch gerade. Können wir während der Rückrunde noch ein paar Mal drüber reden, weil bei Appelkamp wird es eine Rolle spielen, ob er jetzt sich wieder einen Stammplatz erarbeiten kann. Und dann glaube ich auch, dass er bleiben wird.
Ja, dann können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, was jetzt im Winter halt irgendwie nochmal passieren soll. Es sollen ja schon nochmal mehr Spieler jetzt in den Kader stoßen, als vielleicht auch abgegeben werden. Nislint hat deutlich gesagt, dass es ihm wichtig ist, den Kader etwas zu vergrößern, um einfach mehr Spieler mit Zweitliganiveau im Kader zu haben. Fand ich auch eine interessante Aussage. Also es ist jetzt nur paraphrasiert gewesen natürlich, aber wir wissen, glaube ich, was gemeint ist. Und ja, einer ist halt mit Tanaka eben schon da. Und dann ist wohl relativ klar, was man ansonsten halt eben noch tun will auf dem Transfermarkt. Man möchte halt auf den beiden Außenverteidigerpositionen nachlegen. Einmal auf links, einmal auf rechts und möchte eben auch noch im Mittelsturm nochmal nachlegen, da noch einen richtigen Stürmer dazu holen. Und die ganze Idee dahinter ist, dass man halt eben auch zwei Spieler abgeben möchte. Und da weiß man eben auch schon, wer das ist. Das ist zum einen Jordi De Weijs. Der hat jetzt schon auch ein paar Einsätze gehabt, mit 6 auch mehr, als ich gedacht hätte. Da waren irgendwie ein paar coole Kurzeinsätze dabei, aber dann, als es dann wirklich einmal drauf ankam und er einen längeren Einsatz hatte jetzt gegen Elversberg, ist er halt derjenige, der das Tor verschuldet und auch ja einfach jemand, der jetzt lange eigentlich außen vor ist. Und ja, es wird, glaube ich, aber auch nicht einfach, da eine Lösung zu finden, einen Verein zu finden. Das hat sich ja in der Vergangenheit ja schon irgendwie das ein oder andere Mal als ein bisschen schwieriger erwiesen, aber halt wohl jemand, dem klar aufgezeigt wurde, dass es da nicht unbedingt große Perspektiven gibt. Und wenn man halt eben jetzt auch noch 2 Außenverteidiger dazu holt, werden ja eben auch mehr Kapazitäten auf der Innenverteidigerposition, wenn es da nochmal einen Engpass gibt, mit bei Kenneth Schmidt frei und eben auch bei Moritz Heyer frei, so dass man halt eben auch sagen kann, dass man, glaube ich, da jemanden wie De Weijs, der ja eigentlich so wahrscheinlich an letzter Stelle irgendwie in der Innenverteidiger-Hierarchie gestanden ist, dass man den eben auch unbesorgt halt eben abgeben kann. Und der zweite ist eben, Tim hat es eben auch angesprochen, das ist eben Jonas Hillar, der hier nie angekommen ist und dem man, glaube ich, auch klar kommuniziert hat, dass es da jetzt eigentlich, dass man ihn eigentlich gerne abgeben will. Da ist, glaube ich, das ganz, ganz große Problem, dass er halt eben schon 2 Einsätze für seinen Stammverein Queen's Park Rangers gehabt hat in dieser Saison, was dann eben heißt, dass er eben auch nur noch für diesen Verein nochmal auflaufen können wird und nicht eben noch für einen dritten Verein. Und das bedeutet ehrlicherweise in meinen Augen, dass wahrscheinlich die Queen's Park Rangers sagen würden, nö, haben wir eigentlich wenig Interesse dran, den hier zurückzunehmen. Weil ich glaube, wenn es halt irgendwie für in Deutschland halt irgendwie in der zweiten Liga nicht reicht, dann reicht es halt in der englischen Championship schon mal gar nicht. Und von daher sehe ich das eigentlich eine Aufgabe, die für Mislintat noch schwieriger ist als die mit Jordi De Weijs. Könnte mir eigentlich ehrlicherweise auch sonst vorstellen, dass vielleicht, dass es noch bei einem oder anderen Spieler, also auch so Tieres wäre so jemand, wo ich mir vorstellen könnte, dass dann da so nochmal ein Thema aufpoppt, so einfach, weil die sich, glaube ich, was ganz anderes vorgestellt haben, dass man da vielleicht eine andere Lösung findet. Fände ich jetzt nicht komplett undenkbar, aber ansonsten möchte man wohl einfach diesen Kader größtenteils zusammenhalten und eben halt noch verstärken.
Ja gut, also okay. Wird ja kein Problem sein, den Kader so zusammenzuhalten. Es hat sich niemand ins Schaufenster gestellt und die man weg gerne abgeben möchte, die kriegt man nicht los. Also es wird halt davon ab. Ja,
die Fortuna zahlt sehr gut.
Ja, es wird halt drauf ankommen, ob man noch irgendjemand loswerden kann. Wahrscheinlich wird es eine lange Hängepartie werden, wie viele Neuzugänge noch kommen. Also ich rechne mal mit mindestens noch einem und der Rest, naja, man wird halt auf seinen Spielern sitzen bleiben, die ja dann in der Rückrunde nochmal zeigen können, dass das jetzt ein bisschen böse formuliert war.
Was sind denn unsere Erwartungen, was diese Rückrunde angeht? Ich glaube, so ein bisschen haben wir es alle schon gesagt. Ich habe es auch schon zwischendurch eingeschoben, dass man sich schon vorstellen kann, dass es so zwei Pole gibt, eine Grundangst des Abstiegs, eine Grundannahme des Abstiegs, aber auch diese, dass sich vorstellen können, wie das passiert, obwohl man es in der Hinrunde gesehen hat. Habt ihr da mit welchem Blick geht ihr ins neue Jahr?
Ja, ich bin ja immer eher optimistisch. Von daher gehe ich eigentlich mit dem Blick ran, dass wenn man jetzt gegen Bielefeld den Auftakt gewinnt, dass dann auch man vielleicht mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen diese Diskrepanz zwischen Schüssen aufs Tor und Torschüssen aus dem Weg räumen wird und dann auch ab und an mal öfter treffen wird. Ich denke mal so Platz 12, 13 könnte es am Ende noch werden. Das ist der optimistische Blick. Allerdings schränke ich das sofort wieder ein, weil wir so optimistisch waren vor dieser Saison. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass man am Ende sich freut, noch die Relegation spielen zu dürfen, gegen wen auch immer. Also die Relegation nach unten.
Das Wort Freude ist da sehr gedehnt, Tim.
Ja, also ich würde sagen, so dieses Zusammentragen eben dieser Einzelteile, dass wir jetzt gerade hier über doch schon fast wieder 2 Stunden betrieben haben, lässt mich wieder ja doch ein bisschen hoffnungsvoll auf diese Rückrunde blicken und ich glaube daran, dass dieser Kader, der jetzt in den letzten paar Spielen doch an Selbstvertrauen gewonnen hat, mit dem Trainer, der nach wie vor natürlich nicht besonders beliebt ist, aber doch auch ein paar Entwicklungsschritte vorzuweisen hat, dass der Kader sich da aus dieser Abstiegszone rausarbeiten wird. Und mein großer Wunsch ist vor allem, dass es einfach wieder Spaß machen soll, zur Fortuna zu gehen. Nee, also schon auch, dass wir drinbleiben und so, aber ich wünsche mir außerdem, dass es einfach wieder Spaß macht, da im Stadion zu stehen und mir das anzugucken, weil dieses ganze letzte halbe Jahr war wirklich an Trübsal quasi kaum zu überbieten. Deswegen.
Ich würde das auch eigentlich gerne auch das ganze Jahr, ja.
Ja, Glaube ist da und also Glaube an den Klassenerhalt ist auf jeden Fall da und das Ganze mit einem Wunsch garniert, macht mir bitte wieder Spaß.
Ja, da würde ich dir voll zustimmen. Natürlich steht der Klassenhalt über allem und ich weiß auch nicht, wie wahrscheinlich ich das jetzt irgendwie einschätzen soll. Also ich glaube schon auch, wenn man mich jetzt fragen würde, und ich muss mich entscheiden, würde ich auch sagen, ich glaube, wir bleiben drin, aber das wird halt ziemlich eng und es wird genau das Szenario, was ich eben geschildert habe, dass man halt irgendwie irgendwann im Frühling halt dann doch nochmal eine Veränderung auf der Trainerposition eben wahrnehmen muss. Das wäre so das, was ich halt vermuten würde, aber dass es dann am Ende halt eben doch reichen wird. Und da ist halt eben schon ein Pluspunkt, oder kann eben auch ein Pluspunkt sein, dass man halt irgendwie zumindest unter Anfang halt nie wirklich, also dass ich mir nicht mehr so richtig vorstellen kann, dass man nochmal in so eine komplette Negativspirale reinrutscht, wo man halt irgendwie am Stück super viele Punkte lässt und dann ist halt eben diese Abstiegszone halt eben auch schon noch eine große und es gibt sehr viele Mannschaften, die sich halt irgendwie noch dafür qualifizieren könnten, halt eben da unten reinzurutschen. Auch gerade viele Mannschaften, die es halt irgendwie vielleicht im Augenblick noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie mal schaue, wir sind auf dem Relegationsplatz und Nürnberg auf Platz 8 ist gerade mal 5 Punkte weg. So, ne? Also da macht halt wirklich jeder Punkt und jeder Sieg macht halt einfach unglaublich viel da unten aus. Und es ist einfach ein riesiger, riesiger Abstiegskampf. So, das heißt, da ist halt irgendwie in alle Richtungen eben super viel möglich. Und da gibt's dann eben so Mannschaften wie Fürth und wie Dresden, die jetzt im Augenblick irgendwie so als die sichersten Absteiger halt irgendwie aussehen, weil Magdeburg sich halt wirklich ziemlich gefangen hat. Und es gibt dann irgendwie noch zwei weitere Mannschaften, wo ich halt sagen würde, die sollten wir auf jeden Fall direkt im Auge behalten, weil es bei denen jetzt wirklich nicht so gut aussieht, wo ich jetzt hoffen würde, dass man die halt ins Auge dafür nehmen kann, dass wir am Ende vor denen landen. Das ist halt irgendwie zum einen der KSC, wo es halt super, super viele Nebenthemen halt irgendwie gerade gibt und irgendwie ein Riss zwischen Trainerteam und sportlicher Verantwortung. Die haben nur einen Punkt aus den letzten 6 Spielen geholt und eben auch unser nächster Gegner Bielefeld, wo man auch nochmal sieht, wie viel Druck da halt eigentlich auch schon auf diesem ersten Spiel jetzt wieder drauf ist, die halt auch nur 2 Punkte aus den letzten 6 Spielen geholt haben und die halt einfach, wenn sie halt eben nicht diese super hohe Energie, die es halt eben unter diesem System von Mitch Knie braucht, wenn sie das halt nicht auf den Platz bekommen, so, dann fällt ihnen das unfassbar schwer, halt Punkte zu holen. Also halt irgendwie mit individueller Qualität, wie wir sie haben, so holen die halt eben keine Punkte. So. Und es kann halt schon sein, dass die halt eben nach einem sehr, sehr anstrengenden Jahr 2025 halt eben auch so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen. Und das gilt halt eben auch noch für die eine oder andere Mannschaft, dass ich halt denke, boah, vor denen könnte man halt wirklich landen, wenn wir es halt schaffen, irgendwie mal in so einen Bereich zu kommen, dass wir halt irgendwie regelmäßig punkten oder auch mal irgendwie einfach ja so Dinge tun, die wir in dieser Saison einfach nicht getan haben, nämlich mal irgendwie mal zweimal am Stück zu gewinnen zum Beispiel. Das haben wir halt in dieser Hinrunde halt irgendwie nicht geschafft. Das macht halt wirklich einen großen Unterschied und genau wie Moritz das gesagt hat, würde ich mir einfach zusätzlich wünschen, auch wenn das natürlich hinter dem Wunsch des auf jeden Fall bitte irgendwie die Klasse haltens natürlich ganz, ganz weit hinten ansteht, muss aber auch von mir der Wunsch, dass es irgendwie wieder Spaß macht, dass man sich wieder irgendwie wirklich freut, nicht nur, weil man irgendwie seine netten Menschen und seine Freunde halt irgendwie im Stadion trifft, sondern dass man sich wirklich auf das Spiel selber irgendwie auch mal wieder freut oder zumindest, dass man halt irgendwie diese Möglichkeit sieht, dass man halt irgendwie wirklich ein richtig gutes Spiel von Fortuna sehen wird und dass man auch einfach mal ein Spiel hat, wo man halt einfach in den letzten Minuten irgendwie relativ sicher ist, dass man gewinnen wird. So, ne? Und das gab es jetzt eben auch eine super, super lange Zeit nicht. Wenn man irgendwie auf dieses furchtbare Jahr 2025 drauf guckt, dann gibt es halt als den höchsten Sieg, den die Fortuna in 2025 erreicht hat, ein 2:0 gegen Schalke. Das ist ein Sieg, wo man mal mit 2 Toren Unterschied gewonnen hat. Ansonsten halt immer nur mit einem Tor Unterschied. Und das zeigt halt, glaube ich, sehr, sehr deutlich, in was für einer großen spielerischen Krise sich die Fortuna befindet und wie viel Luft nach oben da halt eigentlich noch wäre.
Aber dein Hinweis auf Karlsruhe, auf Bielefeld zeigt ja auch, wie viel Spannung und wie wichtig die Anfangsphase dieser Rückrunde sein wird im Januar und Februar. Wir werden also relativ bald mehr dazu wissen, wie sich unsere Lage verändert, wie sich unser Blick auf diese Fortuna im Gesamtgebilde der zweiten Liga verändert. Und wir hoffen natürlich, dass ihr euch nach 2 Stunden auch optimistischer auf diese Zweitliga-Partien freut oder auch nicht freuen. Wenn ich euch zuhöre, denke ich mir, naja, heute, diese Saison wird sich nicht mehr gefreut, diese Saison muss man drin bleiben. Aber gut.
Nichtsdestotrotz, genau. Fühlt euch informierter, wenn schon nicht optimistischer. Und wenn es denn nochmal so sein sollte, wie der fromme Wunsch von Lou und Moritz war, dass man einmal auf der Tribüne steht und ein Spiel in vollen Zügen genießt, dann werden wir die Aufnahme danach auch in vollen Zügen genießen. Und vielleicht ist es ja schon nach Bielefeld der Fall, denn so viel ist sicher. Nicht nur das Spiel im Stadion macht mehr Spaß, wenn die Fortuna den Gegner herspielt. Auch die Besprechung eben jenes Spiels macht dann deutlich viel mehr Spaß. Und in dem Sinne wünschen wir euch, dass das in 2026 häufiger der Fall sein wird.
Das ist auch für unsere HörerInnenzahl besser. Also das kann man schon deutlich sehen, dass je mehr die Fortuna gewinnt, desto mehr hört ihr auch zu.
Wie gesagt, das werfen wir keinem vor. Und deswegen.
Nee, überhaupt nicht. Ne? Überhaupt nicht.
Bleibt uns gewogen. Und.
Ja, dann nochmal, genau. Gesundheit für euch und eure Lieben und ein schönes neues Jahr 26.
Ciao.
Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao.